Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ladies and Gentlemen, Episode 481 der Bewegtbild-Banausen und der transparente Podcast. Ich will mal kurz einsteigen, indem ich erkläre, was passiert ist, weil das ist ein absolutes Novum. Normalerweise sind wir natürlich Profis auf diesem Bereich. Wir haben tatsächlich eine Folge umsonst aufgenommen und hatten kein Backup. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Folge, die wir aufgenommen haben, ist für die Mülltonne. Das, was andere Podcasts alle zwei Wochen passiert, ist uns jetzt auch passiert nach 8 Jahren. Und jetzt haben wir überlegt, okay, bevor wir das Ganze wieder nachsprechen und irgendwie die gleichen Filme nochmal irgendwie rezensieren, wie können wir frischen Wind reinbringen? Ich hatte nämlich den guten Mo als Gast und der ist jetzt wieder am Start. Hallo Mo.
Tag auch.
Und dann haben wir überlegt, okay, wie bringen wir jetzt frischen Wind rein und irgendwie eine neue Dynamik, dass wir jetzt nicht, dass das nicht nochmal irgendwie kopiert wirkt und ich nochmal das nachquatsche und wir irgendwie jemand Neues hier haben, der das noch nicht gehört hat. Und ich bin sehr froh, dass er Zeit gefunden hat für uns und dass er spontan auf jeden Fall hier dazugestoßen ist und freue mich sehr, dass er heute da ist. Lee Richter.
Yeah! Was ganz Neues.
Geil.
Überraschung.
Wow.
Ja. Wie am Dienstag, es ist
nichts
unfassbar.
Besseres zu tun gehabt, habe ich gedacht, das höre ich mir an, weil das Schöne ist, ich habe ja versucht, dieses Chaos irgendwie zu einer Episode zusammen zu schnibbeln.
Ja, ging nicht.
Nee, weil ich war dann in eurem Vorgeplänkel irgendwie schon so ausgelastet mit Rumschneiden und feststellen, dass das da zu viel fehlt, weil es irgendwie ganz strange abgehackt war alles und keine Ahnung warum. Ich hoffe, das rekonstruiert sich heute nicht von selbst. Jedenfalls habe ich dadurch noch gar nicht mitbekommen, worüber ihr gesprochen habt. Deswegen ist es völlig neu, sowohl das, was Mo mitbringt für mich, als auch das, was Guess jetzt bespricht.
Das ist geil. Ja, Mo wollte sich nicht nochmal wiederholen. Der hat jetzt noch Alternativprojekte mitgebracht. Das heißt, die beiden Projekte, die er rezensiert hat in der Folge, die jetzt in der Mülltonne ist, die sind jetzt praktisch weg. Das heißt, die könnten theoretisch...
Nee, nicht unbedingt.
Ach, jetzt doch nicht?
Nicht unbedingt. Also ich bin absolut, weißt du doch, ich bin doch wie Otto bei Captain Future, ich bin flexibel, ich kann alles.
Naja gut.
Es ist halt nur so, es ist ja ein komisches Gefühl, wenn ich mich dabei ertappe, das habe ich schon mal erzählt.
Ja, verstehe ich.
Aber ich kann es ja immer auch auf mein Alter schieben und denke mir halt so, ich kann dem Lee das ja alles erzählen. Was wir wahrscheinlich nicht rekonstruieren können, sind unsere hervorragenden Abweichungen, ja. Guess. Und das tut mir wirklich leid, weil wir haben also so eloquent. Das war ein richtiger Wissenspodcast.
Das ist
eloquent also, gleich.
Ja
gut.
Ja, das wäre so Wissen to go gewesen, richtig hoch. Da hätten wir von Funk wahrscheinlich Preise für gekriegt.
Wahrscheinlich.
Das zu rekonstruieren ist schwierig.
Es war die eine der besten Top 5 Bewegtbild-Banausen-Episoden aller Zeiten, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Definitiv.
Okay.
Also, da bin ich bei dir. Ja. Die ist jetzt leider weg. Und ich habe, glaube ich, auch gegen Ende der Episode festgestellt, dass wir nach jeder Rezension irgendwie abgedriftet sind. Dass wir da ständig irgendwie 20 Brot. Minuten über irgendwie Gott und die Welt geredet haben und dann wieder über den nächsten Film und so. Und deswegen ist das eine interessante 2,5-Stunden-Episode geworden. Vielleicht schnippst du aus Moos Solo-Spur vielleicht noch irgendwie so ein Best-of und machst so einen Bonus-Track für die Leute.
Genau.
Also wie gesagt, ich bin komplett flexibel. Ich kann die beiden Sachen wieder aufrufen, weil die sind beide auch nicht schlecht.
Mir ist es egal.
Und sind vielleicht auch ganz interessant. Und deswegen, wir können ja mal gucken.
Also
wenn es ein ganz weirdes Gefühl wird, dann gucke ich komisch und dann muss Lee sofort einspringen und irgendwas ganz Eloquentes sagen.
Wenn wir beide in der Konstellation jetzt wieder aufgenommen hätten, wäre das natürlich auch bescheuert, wenn ich die gleichen Filme jetzt nochmal rezitiere, weil du weißt, was ich rede. Wahrscheinlich hätte ich es dann irgendwie satirisch aufs Korn genommen. Aber Lee ist jetzt natürlich der Faktor, der nicht weiß, wovon ich rede und der nicht weiß, wie ich die Sachen fand. Insofern habe ich jetzt mir ein Gegenüber, dass es wieder so ein bisschen was Neues ist. Deswegen ist es für mich kein Problem, weil ich hätte auch nicht geschafft, irgendwie noch Zusatzprojekte zu gucken, weil ich musste die ganzen Filme noch für unsere Episode gucken, für das Supporter-Special.
Das heißt, ich rate heute auch deine Punkte und nicht Mo.
Nee, wir machen das anders, würde ich sagen. Weil Mo und ich haben ja ein Punkteraten schon hinter uns und das können wir jetzt spoilern. Das ist 1-1 ausgegangen. Das heißt, es ist nichts passiert. Er hat sich gut geschlagen, ich habe mich gut geschlagen. Das heißt, wir sind bei 0. Mo. Und wenn Lee da ist, brauchst du ja keinen Avatar. Das heißt, mein Vorschlag wäre, du trittst alleine gegen Mo an. Ich halte mich hier fein raus. Mein Punkterat ist ja schon hinter mir. Du hast jetzt einen neuen Gegner.
Können wir gerne machen.
Und insofern, ihr beide seid beim Punkteraten am Start. Ich halte mich da fein raus. Mo hat zwar gesagt, er hat meine Punkte vergessen, aber darauf will ich mich nicht verlassen. Vielleicht ist er ein mieser Hochstapler und macht jetzt die Nullrunden bei mir.
Aber du weißt, wie ich im Swinger-Club immer sage, ich bin offen für alles.
Ja, wir machen das so. Also ich nenne zwar meine Punkte, aber ich bin beim Punkteraten offiziell raus, sondern ihr beide macht das unter euch aus.
Ja, cool.
Ja?
Fein für mich.
Das ist ein Plan. Ja.
Mo sieht nicht gerade begeistert aus.
Das setzt aber voraus. Ja, ich muss kurz meinen Kopf halten,
ja, weil das setzt ja voraus,
dass ich noch weiß, was ich meinen Sachen gegeben habe, ne?
Ach so, ja, das weiß ich allerdings auch nicht.
Ich mache das ja nur für euch und ich notiere mir das natürlich nicht weg. Und
aber er hat es ganz gut erklärt, wenn ich bei der 1 gelandet bin, insofern.
Ja, ja. Ja, du kannst dir auch neue Punkte überlegen, mir ist das Lotte.
Stimmt, ja. Wir können es ja nicht mehr rekapitulieren, ob das die gleichen Punkte waren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Punkte dein Projekt, das notiere ich nicht.
Ich glaube, so grob weiß ich das noch.
Okay.
Ich werde schon nicht irgendwie was ganz Fieses machen, weil das wäre ja, das geht ja nicht.
Das ist ja auch geil, weil...
Lass mal machen, weil die Sachen sind gut,
okay, ja.
Über die wir reden.
Ja, dann mach das doch, ja. Okay. In der direkten Vorbereitung hat er mich zwar verarscht, da hat er gesagt, naja, nee, ich fühle mich da nicht wohl, weil das ist ja dann so nachplappern und so hin und her und ich habe ja genug anderes
aber
gesehen.
Aber jetzt reden wir insofern ja mit dem anderen.
Das ist der Punkt, jetzt kann das ja mir quasi frisch erzählen.
Ah ja, okay.
Mhm.
Genau. Also Lee und ich sind dann abwechselnd
immer Zaungäste. Du musst dann halt ab und zu wissend nicken, so und...
Handgesten
machen, ja. Irgendwas Spannendes.
Natürlich, aktives Zuhören, kann ich gut.
Ja. Ja, cool. Na dann,
wer fängt an?
Ich würde sagen.
Ich fange an.
Mo fängt an.
Ich fange an mit einem Film. Vielleicht führt das jetzt gleich wieder zu ein bisschen Abweichung, weil der Film ist gemacht worden von Steven Soderbergh und sowohl Guest als auch ich sagen, das ist so ein Kandidat 50-50. Also der hat sehr gute Sachen in seinem Köcher und der hat auch so ein paar Sachen, die einem auf den Sack gehen. Und deswegen ist das jetzt nicht so einer, wo ich immer sofort losflitze, wenn der was Neues macht. Mhm. Aber in diesem Fall ist es Steven Soderbergh, Ian McKellen und Michaela Cole. Und dann habe ich gesagt, es geht um Kunst. Ja, da habe ich ja sowieso irgendwie so ein Fable für. Also habe ich mir The Christophers angeguckt.
Ja, habe ich auch schon gemacht und haben wir auch schon besprochen.
Ehrlich?
Ja. Weißt du nicht mehr, Ehrlich? Alter?
Nee, sonst hätte ich ihn gestoppt.
Er hat mich nicht gebremst.
So hört er mir zu.
So, ich gehe jetzt nach unten. Ich hole mir jetzt ein Eis.
Ich glaube, ich hole mir auch
ein Eis. Erklär dir das mal untereinander. Ich muss mir übrigens auch ein Wasser holen, das merke ich gerade.
Aber schön, ja, schön, dass du diesmal dabei ist.
Dann, weil, gut, dass wir hier sind.
Sonst hätten wir den Film jetzt noch ein drittes Mal rezipiert. Ja.
Oh, dann muss ich jetzt... Okay, ich wusste das nicht, wenn du das nicht weißt.
Also, zu meiner Entschuldigung, bei der Wust von Rezensionen, wir sind ja schon bei über 4000, da kann schon mal untergehen, wenn jemand anders einen Film rezensiert hat, wo ich dabei war. Lee vergisst ja teilweise sogar, dass er Filme selbst rezensiert hat und hat schon zum zweiten Mal angesetzt, die nochmal zu rezensieren. Also insofern, den Schuh können wir uns beide anziehen. Aber
den müsst ihr euch auch anziehen, weil er steht halt nicht in der Liste, ne? Und das ist ja dann, das ist ja das einzige Tool, was ich habe.
Wann war das denn? War das neulich?
Naja, der ist ja noch gar nicht alt, der Film. Aber das Schöne ist, dann weiß ich genau, welchen zweiten Film ich heute bringe, weil ich habe da ein super ähnliches Pendant zu.
Okay. Jetzt braucht Mo natürlich noch einen zweiten Film.
Ja, wobei mich würde sehr interessieren,
dann
wie du ihn fandest.
Fang du doch mal an, ich hatte noch was Kleines vorbereitet, da gucke ich jetzt, dass ich die ganzen Daten habe. Du weißt ja, ich lösche auch immer gerne Zeugs, während ich darüber rede. Mhm. Spring mal
aber
ein.
Aber erzähl mal kurz nur in einem Satz, wie fandst du den?
Ich fand den gut, ich mochte den. Mhm. Ich mochte ich mag Ian McKellen, ich habe dem die ganze Zeit abgenommen, was er da spielt. Grumpy Old Man, brauchst du bei mir auch nicht lange schreien, ich mochte das. Ich finde, sie hat einfach eine tolle Aura. Ich kenne sie halt nur aus Mother Mary und der Film hat mir nicht so gut gefallen. Und hier ist das irgendwie so ein anderes Ding. Ich fand auch die beiden Nebencharaktere, die man ja auch nicht mögen soll, das haben sie gut gemacht. Vor allem, weil sie dann den, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, weil er mir nicht so wichtig ist. Wie heißt er hier? Der James Gordon, Corden, da reingesteckt haben. Ich mochte die ganze Art, ich mochte das gerne. Ja. Also das ist wieder einer von denen, die ich...
Ich habe, glaube ich, in der Rezension gesagt, es ist fast wie ein Jumpscare, als James Corden auftaucht.
Ah, der Film war das.
Fandst du nicht? Also für mich war das.
Das Geile ist.
Ach nee, aber warte, das war gar nicht der. Aber das war gar nicht der Film. Das war California Schemin, wo der James Corden in Jumpscare.
Ach stimmt, da war das.
Aber da ist er auch, ja.
Durcheinander
bringst. Ich krieg ja alles durcheinander.
Ich habe ja auch noch kommentiert, dass du kein Fan von ihm bist, wenn er auftritt und dass er meistens so einen musikalischen Kontext im Film, aber dass du ihn überflüssig findest. Mhm. Also fast in jedem Film, wo er auftaucht, dass du findest, dass er überflüssig ist. So habe ich dich zitiert, aber dass du das in dem gleichen Film erwähnt hast, natürlich witzig.
Ich glaube, es war bei California Schemin.
Ach, da war's, okay.
Okay, aber du fandst den auch gut. Ja, schön. Ich mochte den auch. Also dieses Kammerspiel-Ding.
Kann man gut machen. Mhm. Und Ian McKellen ist über jeden Zweifel erhaben. Also,
das stimmt,
ist einfach ein geiler Schauspieler.
Okay. Gut, das heißt, ich mache jetzt, oder wie? Aber dann,
yes, please.
Jetzt, wo du ihn gerade erwähnt hast, muss ich über Mother Mary sprechen, weil den haben wir nämlich noch nicht besprochen. Und wenn du den gesehen hast, dann passt das super gut, weil ich finde, da gibt's schon diverse Parallelen zu The Christophers. Also ich finde, das ist ein super ähnliches Konstrukt. Und lebt ja auch ein bisschen von diesem Kammerspielmäßigen, wo du halt einfach zwei Protagonistinnen jetzt hier in dem Fall hast und es um deren Beziehungen geht und wir eigentlich den, ja, über weite Strecken des Films diesen einen Raum nicht verlassen.
Also ist die gleiche Schauspielerin, der ist aber nicht von Soderbergh, oder?
Nee, der ist nämlich von David Lowery. Und
ach, der ist von David Lowery.
David Lowery hat bei mir ja schon echt auch einen Stein im Brett. Good Guess mochte jetzt Ghost Story nicht so gerne, aber bei Green Knight waren wir uns einig.
Den wiederum sehr gerne, ja.
Das ist ein fetter Film. Und ich glaube, du hast Old Man and the Gun hier auch mal besprochen.
Den mochte
der
ich
war
auch.
So semi, ne?
Ja, aber der war okay.
Der war okay und als Regisseur mittlerweile 34 Credits. Und das ist jetzt eben sein aktuellster Film. Und ich fand das total spannend, dass der so kontrovers aufgenommen wird. Deswegen hat mich sehr interessiert, was hier geht. Ja, und in den Hauptrollen Anne Hathaway und eben Michaela Cole. Die Dame, die bei The Christophers an Ian McKellens Seite spielt. Und die ist hier unsere Protagonistin, eben neben Anne Hathaway, die schon die titelgebende Figur ist. Weil Mother Mary ist ein Popstar. Und das ist halt echt so, wie das aufgezogen wird im Narrativ, ist die so Gaga- oder Madonna-mäßig unterwegs, also füllt halt Stadien und ist so der krasseste Popstar. Da gab es vor ein paar Jahren wohl irgendeinen Bruch, was wir dann im Verlauf des Films erfahren, was da vorgefallen ist. Und jetzt steht aber ihr lang erwartetes Comeback-Konzert an. So, und wir sehen am Anfang Anne Hathaway als Mother Mary, wie sie stark überfordert ist mit den Gefühlen, die sie gerade überkommen bei einer Performance. Rot spielt da eine große Rolle. Also wir sehen auch immer wieder, zum einen wirkt der Raum sehr rot und dann sieht sie aber auch immer wieder rote Dinge vor ihren Augen und es wird so ein bisschen hin und her geschnitten und wir wissen nicht so ganz, sind wir jetzt in ihrem Kopf oder was passiert hier. Jedenfalls hat sie das alles sehr mitgenommen und sie flüchtet quasi, nimmt sich jetzt eine Art kleine Auszeit und fährt nach England zu, wie wir dann erfahren, ihrer alten Freundin, mit der es aber eben den Bruch gab. Und das ist eine alte Kostümbildnerin von ihr, die eigentlich während ihrer ganzen Karriere ihre ganzen Show-Outfits gemacht hat. So, und die haben nicht nur darüber eine sehr enge Bindung gehabt, sondern die waren eben auch richtig gut befreundet miteinander. Da gab es definitiv eine Bindung, wo man auch nicht so ganz weiß, zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im Film, ob das eine platonische Freundschaft war oder ob es da auch mehr ging, mehr gab. Jedenfalls kommt die jetzt total runtergerockt und es regnet wie Sau und die ist total durchnässt und kommt die jetzt da auf diesem Anwesen in England an, wo eben Michael Cole als Sam Anselm, Designerin und Kostümbildnerin, da ihr Anwesen hat und in so einer Scheune ein Atelier hat. Und erst sind wir dann in dem Haus, wo sie, wo Mother Mary dann Sam aufsucht und Sam hat sich aber gerade zurückgezogen, weil die auch irgendwie mit ihren Gedanken nicht da ist, wo sie gerne wäre, weil es steht eine Show an, wo sie ihre Mode präsentiert und ja, das nimmt sie halt auch ziemlich mit und jetzt steht halt plötzlich irgendwie die fleischgewordene Vergangenheit auf dem Plan und zwängt sie, du musst mir ein Kostüm nähen. Und sie, warum, was ist los? Und dann erzählt sie, also sie ist super abweisend zu ihr, ne? Oder sehr, sehr unterkühlt. So. Und ja, Mother Mary rückt auch nicht sofort so richtig mit der Sprache raus, sagt nur so, hey, in ein paar Tagen steht eben dieses Comeback-Konzert an. Das ist alles riesig aufgezogen, aber das Kostüm bin einfach nicht ich. Und deswegen brauche ich jetzt eins von dir. Wir merken, es geht da um sehr viel mehr als ein Kostüm, weil es eben offenbar jetzt auch der Druck vor diesem Comeback und alles, was da dranhängt, so, das übermannt sie halt und sie sucht nicht nur eine Kostümbildnerin, sondern halt eben auch eine enge Vertraute und die war sie halt mal wie keine andere und das ist aber lange her und jetzt geht es in dem Film drum, wie die das aufarbeiten und dann sind die eben relativ schnell in diesem Atelier Und Sam sagt dir, was wird bei der Show passieren? Also musst du tanzen können, musst dich bewegen können. Wie sieht's aus, ne? Während sie so Maße bei ihr nimmt. Und dann sagt sie, ja, da gibt's eine Tanzperformance. Und dann sagt Sam, gut, mach mal vor. Und dann will Mother Mary die Musik anmachen. Sagt sie, nee, ich will deine Musik nicht hören. So, ich habe mir abgewöhnt, deine Musik zu hören. Wo wir auch schnell fahren, okay. So, der Bruch war wohl dann doch eine Ecke größer und emotional halt stark belastend. Und dann tanzt sie ihr das vor. Und bei dieser Tanzperformance denkst du schon so, Alter, was? Das ist mehr so zeitgenössischer Ausdruckstanz als jetzt irgendwie eine Pop-Choreo. Und die robbt sich da auf dem Boden rum und so macht Onesie. Und so und denkst so, Alter, okay, welches Outfit soll diese Tanznummer mitmachen, Alter? Das, naja. Ja, und so, jetzt arbeiten die eben ihr Verhältnis auf. Und der Aufhänger ist halt eben dieses Kostüm, was sie brauchen. Die einzige Vorgabe, die, also weil Sam hat gesagt, so, hey, pass auf, du kommst hier einfach und erwartest, dass ich das jetzt mache. Ich mache das nur, wenn meine Bedingungen da auch ernst genommen werden und die sagt, du ziehst an, was ich will, du gibst keine Widerworte und du machst, was ich von dir verlange. Und Mother Mary hat nur eine Bedingung und sagt, kein Rot. Ist alles cool, nur kein Rot.
Tja. Vielleicht wird das nochmal zum Thema. Und das hört sich dialoglastig an auf jeden Fall, wenn es Kammerspiel ist.
Eben, es ist wahnsinnig ähnlich wie The Christophers, weil in dem Moment, wo die dann in dieser Scheune sind, was ihr Atelier ist, verlassen wir das eigentlich auch nicht mehr.
Okay.
Nur über kurze Flashbacks oder so ein paar andere Momente, aber es kriegt dann auch ein bisschen so eine surreale, mystische Komponente. Und ich weiß nicht, ob du das Plakat schon mal gesehen hast.
Glaube nicht.
Da ist auf jeden Fall auch so ein rotes Tuch recht präsent drauf und dieses rote Tuch.
Ist natürlich auch ein sehr symbolisch, ein rotes Tuch. Also ist ja auch im Sprachgebrauch.
Ja, ja.
Hat das ja auch etwas damit zu tun, dass man da etwas nicht sehen will.
Ja, und die Farbe Rot spielt hier halt echt ein großes Thema und es ist schon so, was ich ganz witzig finde, also im ersten Akt fällt irgendwann die Dialogzeile, dass those metaphors are too much oder sowas, sagt sie. The metaphors are getting too much. Erinnerst du dich nicht mehr, okay. Jedenfalls.
Jack Nicholson, besser geht's nicht, wo er gesagt hat, Leute, die Metaphern reden, können wir den Schritt schamponieren, hat er Deutsch gesagt.
Das war unfassbar. Fast schon so eine Schnodder-Synchro, Alter.
Ja, ja, Leute, die Metaphern reden, können wir den Schritt schamponieren, das war so geil. Also.
It makes no sense, Lee.
auch noch so ein Film, den ich wahrscheinlich, wo ich akzeptieren würde, dass man den auf Deutsch kennt und guckt.
Ja.
Ja.
Ja, und der Witz ist aber, der Film ist halt voll mit Metaphern und du fragst dich über weite Strecken, was soll das? Was wollt ihr mir hier erzählen und wieso überhaupt?
Ich weiß es.
Ja?
Speak to Mother Mary zufällig Words of Wisdom auch immer wieder zwischendurch, weil es könnte vielleicht damit was zu tun haben.
Nee.
Vielleicht hast du das nicht begriffen. Vielleicht waren das Words of Wisdom.
Ja, ich glaube nicht.
Ja, Mo, und du bist ja schon damit eingestiegen, dass du ja nicht so begeistert warst von dem Film.
Nee, ich weiß auch nicht so genau, ich weiß ganz genau, mit welcher Erwartungshaltung ich da rangegangen bin. Ich wollte einfach nochmal so was Geiles haben wie The Green Knight. Ja, weil ich den einfach.
Da machst du es dem Film aber auch nicht leicht, ne?
So episch.
Nee, natürlich nicht, aber er selber ja auch nicht. Ich habe mir auch seinen Peter Pan angeguckt, weil ich dachte, naja, dann ne, einfach mal gucken, was der immer so rauspupst. Er ist auch nicht so schüchtern beim Filmemachen, das finde ich auch ganz gut. Also der kann halt eben, der nimmt sich dann auch eben diesen Stoff wie Peter Pan, der ist ja auch relativ unterirdisch angekommen beim Publikum und es kratzt ihn halt irgendwie nicht. Ich habe auch Anne Hathaway diese gottgleiche Superstar-Rolle nicht abgenommen. Das ist so schon so ein Einstiegsproblem. Und weil du das gerade gesagt hast, wenn sie da so tanzt, habe ich, und deine Frage war ja gerade, welche Klamotte soll sie denn designen, damit das geht, habe ich bei mir auch nur gedacht, ein Schlauch am besten. Einfach ein Schlauch. So. Nee, ja, also er will mir hier zu viel. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einer Kunstinstallation zugucke. Und vielleicht ist das sogar der richtige Ansatz, wenn man den jetzt noch nicht gesehen hat und guckt sich den an, dass man sagt, sieh das einfach mal als Kunstinstallation und versucht gar nicht so viel zu verstehen. Vieles von dem, was man da sieht, ist so, ja, so metaphernschwer, aber auch so, das müsst ihr jetzt da reinlesen, das müsst ihr alles von alleine. Also zum Beispiel, warum rot, wenn nicht rot? Also warum warum nicht rot? Warum sagt die eine, sie will kein Rot und die andere sagt,
ja, aber das erklärt sich doch im Verlauf des Films. Es erklärt sich ja sehr genau im Verlaufe des Films, warum kein Rot.
Ja, aber also ich finde gar nicht so genau, dass man das so ganz genau erklärt. Ich finde schon, dass da noch Raum für Spekulation ist und
ja, ja.
Gerade wenn der dritte Akt so symbolträchtig und surreal wirkt, dann hat ja alles, was du dir vielleicht vorher gedacht hast, so anderthalb Stunden lang oder sowas, wird ja da zum Teil auch wieder ordentlich durcheinander geworfen. Ja. Also
ja, muss nicht,
an dem Tag, an dem ich ihn geguckt habe, hat er nichts mit mir gemacht. Und vielleicht
danach jetzt, auch nicht mehr.
Kohl also, mag. Bitte?
Danach auch nicht mehr. Also der hat, du hast ihn geguckt und danach auch.
Ich, also was man sagen muss, ich finde, da sind ganz viele Bilder drin, die einfach geil aussehen. Mhm. Also wirklich, also, technisch ist da überhaupt nichts zu meckern. Das sieht alles super
Übrigens,
aus.
Übrigens, weißt du, was krass ist? Dass die ganze Sache mit dem roten Tuch ist keine CGI. Das ist tatsächlich echt. Ja.
Dann aber ein besonderer Stoff dann.
Oder? Ja, das ist, es gibt so einen Künstler, der macht eben Kunstinstallationen mit Tüchern und der kam hier auch zum Zug, weil ich habe mir das irgendwo auch aufgeschrieben. Ja, Daniel Wurzel heißt der Typ und der macht kinetische Kunstinstallationen aus leichten Stoffen und Luft und dadurch hast du halt so diesen Stoff, wie er dann so in der Luft tanzt, ne? Und das wirklich cool gemacht, vor allem weil der dann auch an, nicht nur so hoch und in der Luft irgendwie wirbelt, sondern dann auch plötzlich so eine Richtung einschlägt und sie folgt dem dann und so weiter. Mo, sollen wir dich kurz telefonieren lassen?
Jetzt, wo ich weiß, dass dein Telefon an ist, werde ich ihn anrufen alle 5 Minuten.
Ich habe es eigentlich, es tut mir leid, ich habe es leise gemacht, das ist das Arbeitshandy.
Amateur, ne? Einfach. Einfach ein Amateur. Einmal mit Amateuren arbeiten.
Ja.
Absoluter Amateur. Ich bin.
Am Set gibt's dann immer Champagner.
Ich komme mit dem nicht klar. Krieg's nicht mal ausgeschaltet, ehrlich gesagt.
Okay.
Und du sagst, ich bin Technik-Guess, ja, kriegt sein Telefon nicht aus.
Ja, weil ich habe halt kein einziges Eigerät in meinem Haus, bis auf das hier, wo ich gezwungen werde, das zu benutzen.
Kein Eierkocher?
Warte. Nee. So, ist jetzt in der Kiste. Ich hoffe, das ist leise genug. Entschuldigung.
Ach so, okay.
Das, ja, Leute, schickt
das Arbeit.
Was ich noch erwähnen will unbedingt, weil da wird sich Gas vielleicht freuen, Hunter Schäfer spielt hier eine kleine Nebenrolle. Ich spiele die Assistentin von Sam.
Hunter Schäfer von Euphoria. Die ist ja in der genau. Blade Runner-Serie, ist sie mit bei, habe ich gesehen. Ist sie im Hauptcast. Ja. Da bin ich auch mal gespannt.
Und in Euphoria deswegen, weil David Lowrys Frau hat den Piloten von Euphoria inszeniert.
Oh.
Und so kam die Verbindung zustande.
So schließe ich einen Kreis. Ja, großer Fan von Euphoria. Großer Fan.
Ja, also Hunter Schäfer mag ich schon auch.
Ja.
Finde die super.
Mega gut. Ja. Finde ich auch. Aber sowieso, habe ich schon gesagt, Talentschmiede, auch wenn ich natürlich von hier, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Alter, von Frankenstein nicht so viel halte. Schauspielerisch. Aber da sind schon gute Leute dabei gewesen.
Wie heißt der? Elordi?
Ja, genau, Jacob Elordi.
Ja. Ja.
Ja. Ich habe Wuthering Heights nicht gesehen, vielleicht haut er mich ja da weg, aber bis jetzt war immer so, also Lee war da auch auf meiner Wellenlänge, dass wir den jetzt ein bisschen überschätzt finden.
Jacob Elordi?
Ja.
Ja, voll.
Mhm. Ja, so geht's mir, aber auch mit Zendaya. Also insofern total fein.
Die ist, glaube ich, schon noch eine andere Liga, aber die kann was,
finde ich. Ja, aber deswegen ja nicht zwingend besser. Also,
ja.
Die hat da einfach nur ein besseres Marketing und sucht die besseren Filme aus. Aber
weiß ich nicht, finde die talentiert auf jeden Fall.
Habe ich noch nicht viel gesehen.
Okay.
Aber dann kriege ich halt immer gesagt, ich soll vorher gucken und das spricht mich halt so gar nicht an, weil das nicht so mein Ding ist. Ist natürlich dann auch unfair. Ich meine, was soll sie bei Spider-Man groß machen? Also,
ja, gut, okay. Klar, da ist es, da kann man sich schauspielerisch wahrscheinlich nicht so übel austoben.
Aber Billy, ging dir das nicht so, dass die Figuren, obwohl wir so viel Zeit mit denen verbringen, doch irgendwie erstaunlich leblos sind? Also die sprechen ja doch oft, du scheinst ja die Dialoge noch besser im Kopf zu haben als ich, aber mir war das damals so, dass das ganz viele so kunstvoll formulierte Sätze sind, Satzbausteine, aber einfach nur wir wollen hier nicht reden wie normale Leute. Und das ging
ja, das meine ich ja mit den Metaphern, ne? Also da hauen die schon auf die Kacke, aber es hat sich bei mir dann
ich
doch...
Ich hole das Shampoo mal eben. Warte.
Apropos Shampoo. Moos T-Shirt sagt 8 Bush. Das könnte man so auf die 70er-Jahre-Frauen vielleicht irgendwie beziehen. Also das Chaos verdeckt die ganze Zeit. Das irritiert mich ein bisschen.
Müssen wir ein bisschen Einschlag aufpassen, sonst werden wir gleich wieder gecancelt.
Ja, so ist es auf jeden Fall. So ist es auf jeden Fall jugendfreier. Naja, gut, okay.
Ja. Ja, ich hatte so ein bisschen so eine sterile Distanz. Also ich fand, die unterhalten sich nicht normal, weil das mir auch was vermitteln soll. Dann war da sehr viel Kunst drin, was mir was vermitteln soll. Und ich fand nicht.
Was meinst du mit nicht normal?
Na, die reden nicht wie normale Leute miteinander. Da ist so eine kunstvolle Distanz, die dann auch noch mit überstrukturierten Sätzen dann irgendwie so ausgelebt.
Ah, da denke ich immer an Lantimos bei
das
sowas.
Das ist so krass, weil ich, nee, also mir ging es null so.
Da ging es nicht so, okay.
Ja, also ich eher so, was, dass das eben eine sehr metaphorische Sprache ist, aber ich finde, was die so geil gespielt haben, ist, ab der ersten Begegnung merkst du sofort, die haben eine große Vergangenheit zusammen. Das spielen die beide so geil mit und ich finde eben auch in dem, was sie sagen und wie sie es sagen, steckt halt sehr viel drin von eben nicht ausgesprochenen und dass da einfach eine Vergangenheit ist und Dinge passiert sind, die halt nicht wirklich kommuniziert wurden und nicht aufgearbeitet wurden. Und deswegen, also ich war da schon auch über weite Strecken so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, okay, wo wollt ihr hin damit? Aber der hat dann auch schon in den Tagen danach noch ordentlich irgendwie in meinem Kopf gerödelt und da hat sich so ein bisschen was zusammengesetzt und irgendwie auch bestätigt von dem, was ich so während dem Film gefühlt habe. Und unterm Strich fand ich den dann echt gut.
Ja, verwirren kann er ja, wie Green Knight und Ghost Story auch bewiesen haben.
Naja, also
aber es ist cool, dass wir zwei Meinungen haben.
Tatsächlich war auch mit ein Anlass, diesen Film zu gucken, nicht nur David Lowery, sondern dass Augenschein den produziert hat. Augenschein-Filmproduktion hatte ich hier schon mal erwähnt, als ich über The Assessment gesprochen habe.
Okay.
Weil das ist eine deutsche Filmproduktion, die mittlerweile, glaube ich, ausschließlich internationale Produktionen macht und die sind alle ziemlich spannend. Erinnerst du dich noch, als wir im Kino den Trailer für Islands gesehen haben?
Ja.
Auch von denen.
Ach, der ist auch von denen.
Dann haben die Dead of Winter gemacht. Hast du bestimmt auch mitbekommen mit der Engländerin, wie heißt sie?
Emma Thompson.
Danke, Emma Thompson. The Hive war von denen, The Wait. Also die haben echt immer sehr spezielle Filme, finde ich, so im Portfolio, die sie so machen. Weil The Assessment fand ich ja auch sehr speziell. Hast du den gesehen, Mo?
The Assessment sagt mir jetzt nichts. Ach so, doch, ist das das, wo die Frau mit dem Clipboard in die zu diesem Park kommt und aufpasst, wie die knattern? Sowas, ne?
Genau das.
Habe ich nicht gesehen, nee.
Ah, okay. Super sehenswert, finde ich.
So wie er die Story gerade beschrieben wird. Ach so, doch, das ist doch der, das ist er. Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja. Jedenfalls, finde ich,
haben... Ich erinnere mich nur, weil ich glaube, Berg hat den gesehen und da haben wir drüber geredet.
Ich finde, die machen zumindest immer Filme, die optisch sehr speziell daherkommen. Und das ist ja schon auch das, was du jetzt sogar diesem Film einräumst, dass der echt abgefahrene Bilder hat und eben optisch schon ein bisschen was spezieller macht. Und deswegen,
Ja, es ist halt, manchmal ist das ja so ein kleiner wackeliger Gang. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass der anders aussieht. Und ich finde auch auf jeden Fall gut, dass er was anderes macht. Es hat bei mir nicht zu dem geführt, aber ich möchte trotzdem, dass der einfach weiter solche Filme macht. Ja. Und dann fällt nochmal so ein zweiter Green Knight bei aus. Das ist mir alles lieber als dieser ganze Blockbuster-Quatsch, den wir sonst um die Ohren kriegen, den ich auch mag und das kann man auch immer so, aber die Balance muss schon stimmen. Und das ja, wenn sie ihm weiterhin Geld geben, um solche Filme zu machen, ist es auf jeden Fall gut. Ich habe ja auch im Kino gesehen, dass das einige Leute doch ganz schön bewegt hat und vielleicht ist das auch was, was mit zu vielen Leuten auf einer anderen Ebene spricht, wenn sie zum Beispiel selber gerade eine schwierige Beziehung hinter sich haben oder irgendwie so unaufgeräumt sind im Kopf oder einfach irgendwie eine Last mit sich tragen, der sie sich nicht stellen wollen und sowas. Und vielleicht öffnet sich das mir nicht, weil ich das nicht habe.
Ja, ich würde schon auch sehr gerne mal eine weibliche Meinung zu dem Film hören, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch nochmal interessant wäre. Aber also ich fand das schon dann unterm Strich irgendwie sehr stimmig und mit mir hat er echt was gemacht. Und ich habe aber, das ist wiederum auch ein Film, wo ich vollstes Verständnis für habe, wenn man sagt, so, ich konnte gar nichts mit anfangen.
Da höre ich auch so ein.
Deswegen.
Aber es ist, cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so gehypte Regisseure oder Leute, die so Filme gemacht haben, wo die gefühlt irgendwie 90% Letterbox gesehen haben und teilweise 10 Punkte geben und oben in der Leiste der Lieblingsfilme stehen, dass die es besonders schwer haben, so eine Leute wie Ari Aster, wenn die dann so ein Eddington rausbringen, dann wird Eddington mehr zerlegt.
Klar.
Als andere Filme, weil es dann heißt so, Alter, ja, dein Anspruch ist hier und da. Ich habe mich so gefreut auf deinen Film, weil du hast den und den Film gemacht. Ja.
Wenn das jetzt das Debüt von einem unbekannten Regisseur gewesen wäre, wären sie alle ausgeflippt.
Wären sie alle ausgeflippt, ja, ja. Aber so ja, ist natürlich, die werden dann ein bisschen strenger beäugt, so, wenn die dann irgendwie so einen Film rausbringen, wo die sagen, so, ja, gut, ist vielleicht nicht, nicht so gut wie der, den ich davor gesehen habe. Mhm. Stehen mehr an der
Ja, weil er einfach, der hat bei mir halt eben nicht, das ist total unfair, der hat bei mir eben nicht ausgelöst, was der Green Knight ausgelöst hat. Ne, dass du dich dann mit der Geschichte, mit diesem Gedicht da auseinandersetzen willst und mit den ganzen, ich habe da zig Essays geguckt, was da alles irgendwie im Hintergrund noch und die Metapherebenen und zipp und zapp. Aber da hatte ich auch voll Bock drauf und danach den Film gleich nochmal geguckt. Und hier da unten liegt auch die 4K. Also der, ich habe eigentlich schon wieder ein Date, den nochmal zu gucken Ende des Jahres. Da kommt ein Freund, der den nicht kennt. Und sagt, den müssen wir unbedingt mal sehen, weil das so und
ja, aber ich glaube,
ich hatte natürlich die Hoffnung, dass Mother Mary sowas Ähnliches mit mir macht und das hat halt nicht geklappt.
Aber
das ist total unfair, das verstehe ich auch, aber.
Das wiederum, als du erzählt hast, fand ich super interessant aus der Perspektive des Filmmachers, dass er so eine epische Reise mit Green Knight inszeniert, weißt du, so mit, keine Ahnung, also wirklich episch, so, weißt du, richtig groß. Und dann macht er auf einmal so.
Ist auch räumlich, ne?
Räumlich, also, ja, ja, genau. Und dann macht er auf einmal so ein Kammerspiel, weißt du, wo es halt dialoglastig ist, wo es darum geht, so, weißt du, zwei Leute auf engen Kreis, wo es halt mehr so um. Um nicht Ausgesprochenes geht, weißt du, und nicht um diese opulenten Bilder.
Aber
und
das
so.
Halt, ja, ja, aber das Ding ist, da kommt trotzdem mit opulenten Bildern daher. Okay. Und auch wenn das auf sehr engem Raum spielt und das um eine sehr intime Beziehung geht, geht es trotzdem um große Themen, finde ich. Ja. Weil es halt um Traumata geht und eben was passiert, wenn du das nicht reinfrisst und nicht aussprichst und so weiter.
Das ist eine andere Art von Film, trotzdem, oder?
Völlig, ja, ja.
Das ist schon geil.
Total. Aber ja, logisch bin ich auch da reingegangen, dachte so, Green Knight Feeling wäre schon nicht schlecht. Hm. Klar.
Ja.
Übrigens, FK Twigs ist ja auch noch dabei. Das, die hatte ich ja neulich schon unnötigerweise auch, da war sie, Mother Mary. Weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ja, als, da hat sie die Nonne gespielt, ich erinnere mich. Hm.
Nee, die, die Mutter von Jesus.
Ach so, ja, genau, in dem Nicolas Cage Film. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, da war das.
Ach ja, stimmt.
Hast du auch gesehen.
Ja. Habe ich komplett wieder vergessen, das Ding.
Ja, zu Recht. Der war schwierig.
Lee guckt den jedes Ostern.
Ja.
Jetzt, ja, genau. Naja, aber das ist auch so eine, man, die ist ja optisch und auch so eine abgefahrene Erscheinung. Hier funktioniert die voll gut, aber eben mit ihrem gemachten Gesicht war das halt jetzt in dem historischen Kontext weniger.
War das nicht die mit Shia LaBeouf irgendwie diesen eine Liaison hatte und dann irgendwie diese Missbrauchsvorwürfe ihm gegenüber da?
War sie das?
Ich glaube, es war sie, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, war was.
Shia LaBeouf gibt es ein paar Frauen.
Hey, in jeder Folge kommen wir beide auf Shia LaBeouf, ne?
Stimmt, ja. Den hatten wir auch in unserem Geplänkel. Aber nicht in den Film.
Ja, aber leider, also die Liste von den Leuten ist ja lang, ne? Also ich habe auch noch kurz überlegt, über Luc Bessons Dracula zu sprechen.
Mhm.
Muss ich vielleicht demnächst auch mal machen. Und ich meine, der Herr, da ist die Liste an Vorwürfen schon auch mittlerweile echt lang, ne? Ist halt, ich meine, das geht nur wirklich seit den 90ern so. Und trotzdem guckt man sich die Filme von dem noch an, ne? Also es ist halt auch immer wieder so eine Sache.
Ja.
Ab wann kannst du das noch distanzieren, so Werk von dem, der es erschaffen hat?
Ja, aber du kannst ja irgendwie, also du kannst ja nicht dagegen sprechen, wenn einer ein guter Schauspieler ist. Egal, was er für Scheiße gebaut hat im Privatleben. Du kannst ja trotzdem, also,
ja,
du
kannst aber es geht ja um den Talent Support, weißt du, also es gibt ja, wenn du den quasi einen Polanski-Film anguckst, sagen Leute, der Support ist Polanski damit, ne?
Ja, ja, klar.
Naja, also wir haben ja auch, ich finde das ja auch schwierig, ne? Kunst vom Künstler trennen und wann erlaubst du dir das und wann machst du das oder wann ist deine Erwartungshaltung, dass andere das auch machen, weil du vielleicht immer noch sagst, Kanye ist der Geilste, aber ich sag, der geht halt nicht mehr und zwar gar nicht mehr, auch nicht in der Vergangenheit. So, finde ich auch schwierig. Also ich meine, nach demselben Prinzip müssten wir dann uns ja alle freuen, dass Armie Hammer zurück ist, wenn er auch einen Uwe Boll-Film gemacht hat.
Mhm.
So. Aber bin ich nicht. Nicht nur, weil der scheiße ist, der Film.
Ach so, aber angeguckt hast du ihn trotzdem, oder was?
Auf jeden Fall. Ich würde dir
aber
natürlich,
das ist doch, also mit Verlaub, heuchlerisch.
Nee. Ich wollte ja, ich habe ja nicht wegen Armie Hammer geguckt, sondern weil ich wissen wollte, ist das, was womit Uwe Boll dann natürlich extra laut an die Öffentlichkeit gegangen ist, so von wegen der deutsche Staat drückt mich unter und der wird ja auch immer, oder er verkauft sich immer weiter als rechts, nicht mehr Mitte rechts, sondern schon sehr rechts, wollte ich halt gucken, worum geht's da einfach? Also was ist denn jetzt wirklich so schlimm und wie schlimm hat das dann dargestellt? Und deswegen habe ich den Film geguckt und das, ja, ist halt einfach echt.
Okay, gut, aber das heißt in dem Moment siehst du dich nicht automatisch als Supporter, wenn du dir den Film von einem Filmemacher, von einer Filmemacherin anguckst, wo es
Nee, er hat dafür auch kein Geld gekriegt, der war ja umsonst im Netz. Also insofern.
und das ist dann okay.
In dem Fall ja,
ich weil ich einfach nur,
wissen wollte, hat er, weil, pass auf, an der Stelle war es halt so, es hat mich schon gefuchst, dass eine unnötige Institution wie die FSK in der Lage ist, einen Film eben dann auch quasi so zu unterdrücken, dass er nicht gezeigt werden kann, außer auf Festivals etc. Mhm. Ich halte die FSK sowieso für eine dumme Institution, die lange, lange schon überfällig ist. Da sitzen eine Handvoll weißer, dicker Typen, die entscheiden, was ist gewalttätig und was nicht. Also, finde ich, so. Und wenn die dann jetzt sagen, wir geben dir keine Freigabe und das heißt automatisch, du kannst in regulären Kinos nicht laufen, unabhängig davon, ob das gut ist oder nicht. Und er ist dann sehr lautstark ja an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dieser Staat unterdrückt mich und deswegen ist das einzig Richtige, wenn alle Rechten an die Macht kommen, bla 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 bla. Weil dann wird sich das ändern. Freie Meinungsäußerung ist dann wieder in Ordnung. Und ich wollte halt wissen, ist die Entscheidung der FSK gerechtfertigt? Und Überraschung, ist sie nicht. Und B, was genau meint er denn damit, was jetzt, also wie schlimm ist das, was er da als Aussage trifft? Seine Aussage ist absolut hohl und natürlich durch nichts belegt, aber das, was die FSK daraus gemacht hat, ist eigentlich der schlimmere Teil. Die hätten ihm einfach eine Freigabe geben sollen, ab 18, dann wäre alles gut gewesen und kein Mensch hätte dieses scheiß Klo geguckt. Ganz simpel.
Ja, der Witz ist, mir ging es überhaupt nicht um deine Beweggründe, den Film zu gucken. Mir ging es um deine Moralvorstellung und wie das ins System passt, also was so den Support von einem Filmemacher angeht. Also die Bottomline ist, in dem Moment, wo du kein Geld für den ausgibst, kannst du dir so viel angucken von dem, wie du willst, das ist kein Support.
Ja, nee, also so, ja, ganz so einfach ist es dann auch nicht, weil ich gucke mir die anderen, ja, Entschuldigung, ich habe mir die anderen Sachen von Uwe Boll ja auch nicht angeguckt. Ich wollte halt explizit in diesem Film, weil es dieses Konstrukt von Uwe Boll sagt, wenn die Nazis an die Macht kommen, dann kann er endlich wieder sagen, was er will. Und was hat die FSK da verzapft? Das war diese Konstellation. Deswegen habe ich, aber ich habe mir zum Beispiel noch nie Hanau angeguckt oder so.
Nee, aber mir geht's darum, ab wann unterstützt du einen Filmemacher, eine Filmemacherin?
Also wenn jetzt mal als Beispiel nehmen wir mal, hast du ja, glaube ich, selber gesagt, Luc Besson oder
Polanski oder sonst was. Nimm Woody Allen, also die Liste ist ja lang.
Woody Allen zum Beispiel, genau. Also Woody Allen-Filme würde ich nicht mehr gucken. Also sobald es mit wirklich, also massive Vergewaltigungsvorwürfe oder Kindesmissbrauch oder halt eben, mir reicht schon, wenn ich weiß, so wie bei DMX zum Beispiel, dass der Tiere schlecht behandelt. Dann geht's nicht mehr. Jetzt das Armie Hammer.
Das heißt, du hörst dir nie wieder einen DMX-Song an, du guckst dir nie wieder einen Woody Allen-Film an. Mhm. Müsstest du dann nicht konsequenter... Nicht,
also der wird ja wohl keine mehr machen, aber ja.
Okay. Und wie gehst du dann mit den Leuten um, die mit ihm gearbeitet haben? Also müsstest du dann nicht konsequenterweise auch keine...
Naja, das ist ja immer die Frage. Also das, selbstverständlich, also die Frage ist ja total legitim, aber die geht ja uns alle an. Also glauben wir Quentin Tarantino, dass er nicht mitgekriegt hat, was einer seiner Spezies gemacht hat, ja oder nein? Natürlich glaube ich ihm das nicht. Also natürlich hat er das mitgekriegt, weil jeder das mitgekriegt hat. Die ganze Welt hat das mitgekriegt. So, dann ist halt immer die Frage, weil ich bin da immer sehr im Zwiespalt. Soll man den weiter unterstützen? Soll man den weiter seine Filme angucken, wenn er denn nochmal einen macht? Ist schwer. Würde ich auch immer wahrscheinlich im Moment entscheiden oder so. Mhm. Und dann selber mit, aber ich erwarte dann schon, dass, also auch von mir selber, dass ich mich natürlich mit dem auseinandersetze und mich dann selber frage, wie mache ich die Unterscheidung jetzt an der Stelle? Ne? Also,
okay, aber das ist immer eine Fallentscheidung und nicht, also du kannst das nicht pauschal.
Ja, weil wir wissen ja auch immer nur von den Fällen, so viel wir eben wissen können. Also je nachdem, was an die Öffentlichkeit geraten ist, beziehungsweise welche Gerichtsurteile es vielleicht schon gibt, etc. oder sowas, dann finde ich schon, steht es auch jedem frei, natürlich selber eine Entscheidung zu treffen. Du hast es ja jetzt wieder gemerkt, als der Michael-Film gekommen ist, der irgendwie eine Billion gemacht hat oder schon drüber. Wahrscheinlich, weil er am Ende die ganzen Vorwürfe außen vor gelassen hat, weil er genau weiß, die Fans wollen das nicht sehen. Und dann brauchen wir es jetzt auch in dem ersten Teil nicht ansprechen. Und das rechtfertigen wir, weil wir an einer Stelle aufhören, wo das noch nicht passiert ist. So, das ist natürlich super billig, weil wenn du den ganzen Charakter erzählen willst, wie viele Biopacks brauche ich denn von dem dann? So, weil der zweite Teil müsste dann ja ein ganz trauriges, graues Klümpchen werden, wenn ein Großteil hinten mit den ganzen Gerichtssachen da irgendwie zusammenhängen sollte. Mhm. Finde ich auch schwierig. Aber wir hatten das ja gestern, ich hatte das ja auch bei Shia LaBeouf. Man sieht ja, dass er er ist halt ein sehr, sehr guter Schauspieler, aber der ist halt nicht mit sich selber im Reinen im Kopf. Und wenn er eine schauspielerisch gute Leistung gemacht hat und hat an dem Set jetzt zum Beispiel nichts gemacht, hat aber noch einen Rechtsstreit mit seiner Ex-Freundin oder sowas, finde ich, ist das ein bisschen anders, als wenn so wie im Fall von Woody Allen oder wie im Fall eben auch von anderen, wo man ganz klar weiß, weil es auch vielleicht eine Verurteilung gab oder so, der hat jetzt tatsächlich hier diese Frau missbraucht. Dann finde ich, müsste man schon sagen, nee. Oder Kanye, kommen wir zurück zu Kanye, der kann mir in keiner, also in keinem anderen Universum kann der mir erklären, warum der mit Hakenkreuzen Werbung macht, der blöde Ficker. Kann er nicht wieder gut machen. Ganz simpel.
Nee, ja, bin ich bei dir. Natürlich geht die Nummer nicht klar. Ich glaube jetzt schon im Fall von Kanye West, dass es da eine krasse psychische Störung gibt.
Ja, das definitiv.
Und ich weiß nicht, ob man deswegen alles, was davor war, gleich mitverurteilen muss, ne? Weil jetzt gerade bei so einer psychischen Störung nimmt das ja irgendwann Ausmaße an, wo du halt nicht mehr die Kontrolle hast. Deswegen, ich weiß nicht, mit wie vielen Psychosen er rumrennt, aber für mich gab es da schon auf jeden Fall auch einen Cut und für mich ist seine Musik sowieso, also ist alles so pre 808 and Heartbeats oder wie hieß das Album so und dann alles, was danach kam, sind für mich komplett unterschiedliche Musiker.
Pre-Autotune.
Und irgendwie auch Menschen. Und ich frage ja wirklich nur aus Neugier, weil ich tue mich da eben mit solchen Themen auch immer wieder super schwer, weil ja. Ich würde total gerne komplett jedes künstlerische Werk vom Schaffer, von der Schafferin trennen. Mhm. Aber das ist halt nicht möglich. Also erst recht nicht, weil wir eben so mit Medien einfach wahnsinnig zugeballert werden mit Informationen und vor allem mit Schlagzeilen. Ne? Deswegen, da tue ich mich dann noch schwerer, irgendwie etwas pauschal zu verurteilen, nur weil ich irgendwo eine Schlagzeile aufgeschnappt habe. Also man muss dann schon eben auch gucken. Und gerade jetzt im Fall von DMX, das war ein gotteslieber Typ, so was du kennst da wahrscheinlich auch nicht das komplette Bild, wenn es um darum geht, wie er zu seinen Hunden stand und so weiter. Ist super tricky. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Also, ja.
Ich würde auch zum Beispiel niemals jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ein paar Filme von Woody Allen gehören zu meinen All-Time-Favorites. So, das ist ja auch total legitim, weil die über die Jahre rausgekommen sind und wenn du mit einem davon groß geworden bist oder so. Oder zum Beispiel ich, Roman Polanski, ich liebe Tanz der Vampire. Das ist halt, den habe ich als Kind gesehen, als Junge. Das war ein lustiger Vampirfilm. Und der hat sich so in mein Herz reingebohrt. Und da spielt er dann ja zu allem Übel auch noch mit. So, ja. Das ist immer wieder ein Zwiespalt für mich. Klar.
Ey, und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Leon der Profi ein hammerfetter Film ist. Aber ist halt offensichtlich von einem Pädophilen inszeniert worden. Und auch, ich meine, nur dank Natalie Portmans Eltern haben wir nicht gesehen, was er da eigentlich inszeniert hat. Weil da gab es ja schon auch noch eine Menge Material, wo halt da er so sein pädophiles Dasein sehr viel stärker ausgelebt hat. Und ich meine, konsequenterweise müsstest du halt eben, also ich meine, wo ziehst du da die Grenze, ne?
Ja, man müsste
den
theoretisch
Filmemacher oder auch die Produktion, den richtig, Verleih richtig. Und so weiter.
Also wenn du konsequent bist und so weiter, darfst du nicht nur den Regisseur verurteilen oder irgendwelche einzelnen Schauspieler und die Filmografie, sondern Harvey Weinstein ist der Kopf der Miramax-Produktion und er hat halt Filme durchgewogen und hat ermöglicht, dass diese Filme überhaupt inszeniert worden sind. Also musst du theoretisch alle Miramax-Filme dürftest du theoretisch nicht mehr gucken.
Und dann fällt halt Tarantino komplett raus. Alter.
Richtig. Und tausend andere Filme.
Theoretisch ist das so, aber auf der anderen Seite würden die Leute natürlich dann argumentieren, die mitgemacht haben, ja, aber wir haben trotzdem ein gutes Produkt abgeliefert.
Da kommen wir wieder, also siehst du, und jetzt sind wir wieder bei, wie trennen wir das Produkt von denen, die es erschaffen haben.
Ja, klar. Entweder du machst es generell, aber
so das
halt.
Ist ja auch gut.
Ja, wie
also
siehst
es ist
du
ja
das,
gut, dass man,
also ich trenne
also,
das
dass wir drei offensichtlich darüber nachdenken und halt eben irgendeine Art von uns korrekter Gewichtung machen. Das ist ja wichtig, dass du dich überhaupt damit auseinandersetzt und nicht einfach sagst, oh, mir ist das egal. Ich gucke jeden Film von dem und jeden Film von dem oder sowas. Ich finde schon, da gibt's auch genug Leute, denen ist das komplett egal, was da hinter der Kulisse passiert. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Es gibt immer noch Leute, die gucken sich gerne diese Fernsehserie da an, wo der eine Typ da für wegen mehrfacher Vergewaltigung da für die nächsten 80 Jahre im Knast ist oder so. Das kann ja jeder machen, was er will. Am Ende ist das ja nur immer nur eine Entscheidung für dich selber. Mir fällt's auch leicht zum Beispiel zu sagen, oder gar nicht mehr so leicht, weil auf der einen Seite ist genau richtig, was du gesagt hast. Wir lesen Schlagzeilen und dann sowas wie Michael Jackson. Das ist ja, das verfolgt uns ja schon seit Jahren. Mhm. So. Und dann gab es halt tatsächlich Gerichtsurteile, die ihn freigesprochen haben. Was heißt das denn dann? Mhm. Also die Leute, die ihn vorher blöd fanden und gesagt haben, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Mann mit pädophilen Neigungen oder sowas, werden sich durch diesen Freispruch nicht davon abbringen lassen, dass davor so viel schiefgegangen ist. Ja. Und dann hast du dann auch noch so jemanden, der ja auch als Künstler so sensibel war, sagt man ja immer, ich habe ihn ja nicht getroffen, weiß ich ja nicht, aber dass der sich halt wirklich einfach um viele, viele Dinge so gar nicht gekümmert hat, die ihm quasi dann hinterher unterstellt wurden. Und sowas dürfen wir ja auch nicht außer Acht lassen. So wie du sagst mit DMX, natürlich, ich kenne nur so ein paar Schlagzeilen und habe ein paar Interviews gehört, wo es halt darum ging, dass er seine Pitbulls und sowas da schlecht hält und auch gegeneinander aufbringt und ich weiß nicht was alles und Hundekämpfe auch generell nicht abgeneigt ist. Und das reicht mir dann, um zu sagen, so ja, du bist auch ein Blödmann. Mhm. So, fertig.
Ja, ja, verstehe ich.
Natürlich, ich meine, der hat zwei richtige Banger-Songs und die sollten eigentlich auf jeder Playlist im Sommer dabei sein, aber ja.
Ja.
Deswegen ist ja eigentlich die größte Angst, die wir ja heutzutage haben, ist wehe dem, dein Lieblingsschauspieler, dein Lieblingsfilmemacher, dein Lieblings was weiß ich oder sowas stolpert über etwas und du musst es dann ausbaden, weißt du? Du musst es jetzt morgen, müsstest du mit auf die Straße und alle Tarantino-Filme auf die Straße schmeißen, beim Auto drüber fahren. Mhm. So,
also unterm Strich muss jeder für sich selbst entscheiden. Da ist dann
klar.
Da ist dann so die Linie. Und ganz ehrlich, wenn Armie Hammer zurückgekehrt wäre mit einem Film, der mich interessiert hätte, hätte ich ihn mir angeguckt. Also wenn ich gesagt hätte, okay, das ist ein Film, den will ich sowieso sehen, ist jetzt scheißegal, ob der mitspielt, hätte ich kein Thema mit. Aber da ich weiß, was Uwe Boll für Filme dreht und das alles Rotz ist und da alle die Filme scheiße finden und dann trotzdem seinen neuen Film noch gucken, sage ich so, warum soll ich mir das angucken, Alter? Jetzt wegen der ganzen Diskussion.
Ja, was ich
am Ende kommt trotzdem Scheißfilm und Zeitverschwendung raus.
Und ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen oder so. Was ich aber halt sehr spannend fand, ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber weil das passiert ist, ist er wirklich durch die kleinsten Podcasts der Welt getingelt. Also Hauptsache eine Videokamera ist dabei und er kann seine Statements rauspupsen. Der ist dabei Leuten, die haben 300 Follower vielleicht oder sowas und kriegen so in der Regel 20 Klicks auf ihre Video. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich hätte zum Beispiel auch kein Problem, einen richtigen Dialog mit ihm zu führen, wenn wir sind nicht groß genug, deswegen, oder habe ich bisher immer gedacht, wahrscheinlich reicht eine Anfrage. Aber dann muss man sich halt auch wirklich mit dem auseinandersetzen. Und das geht mir dann schon auf den Zeiger, dass die den alle irgendwie da einfach haben reden lassen. So, und wenn du dann so einen Film machst, wo du den Migranten die Schuld für alles gibst und wir sehen Armie Hammer dabei zu, wie er direkt eine ganze Familie auslöscht, dann muss man sich schon fragen, so, wollt ihr das nicht vielleicht ein bisschen in Frage stellen? Ist das nicht vielleicht ein bisschen einseitig so? Ne? Aber na, haben sie halt alle nicht gemacht.
Naja, aber in dem Moment, wo du den einlädst, gibst du ihm natürlich eine Plattform.
Hat der eine Plattform, klar.
Und ein Forum und.
Dann musst du ihm richtig Feuer geben. Und es ist halt die Frage, ob das überhaupt geht. Muss man ja auch mal sagen.
Ja, also oder
wenn,
ob du
ne, wenn ich jetzt.
Ob das aufwiegt, dass du ihm die Plattform gibst, ne? Also.
Aber wenn ihr jetzt so Nachwuchs-Amateurfilmer seid und ihr braucht irgendwie einen großen Namen für einen Film, also wenn ihr jetzt so Kevin Spacey oder so anfragt, ist die Chance auf jeden Fall groß, dass ihr vielleicht so einen für euren Film kriegt. Also das ist auf jeden Fall, das ist schon vom Timing nicht dumm.
Ja. So, ich würde jetzt ganz gerne irgendwie die Kurve zurückkriegen zu Mother Mary.
Ja.
Bei dem wir ursprünglich mal waren. Also.
Stimmt.
Ich aber vor Abdriften. Michaela Cole ist eine tolle Schauspielerin und ich fand es wirklich beeindruckend, wie anders die hier spielt. Auch wenn das Konstrukt super ähnlich ist, ist ihre Performance hier zu The Christophers halt komplett anderes Ding. Und das fand ich schon wieder echt beeindruckend. Insofern, ich fand den sehenswert, weil er eben auch echt so im Nachgang ein bisschen was mit mir gemacht hat. Aber verstehe vollkommen, dass man mit dem nichts anfangen kann. Aber ja, wurde in Köln gedreht, weil eben deutsche Filmproduktion. Und jetzt komme ich zu den Zahlen. Der ist rated R, geht eine Stunde 51 und auf IMDb hat er eine 5,5. Metascore ist bei 58. Also du siehst, ne, die Leute sind da hin und her gerissen. Letterboxd 2,9.
Ja, ich habe eine Vermutung, aber ich muss ja nicht raten. Insofern Momo ist dran.
Ja, ich habe auch eine Vermutung. Ich sage jetzt mal, du hast ja eine 8 gegeben.
7,5.
Ha, meine Vermutung.
Es sind wieder... Guess, es sind wieder die halben Punkte.
Es sind die halben Punkte, ja. Cool mal so.
Naja.
Als Zaungast zuzugucken. Ja, ne?
Wenn kein Druck drauf ist. Das war plötzlich total gut. Ja, aber es war sehr nah dran, Mo. Alles fein. So, wer macht weiter?
Ja.
Aber geht dir doch auch so, wenn du dann die Folge nachher sagst, so, nein, Mann, nein, so und da,
ja,
und da
total,
und so.
Natürlich. Ja, total,
so
natürlich.
Kann der
nur so eine 8, Junge, eine 8, hoch.
Ja.
Ja, hast du denn dein Projekt jetzt zusammengepuzzelt oder soll ich vorlegen?
Ja, und ich habe jetzt natürlich wieder, Freunde, ich habe wieder in eure Liste geguckt, wenn die nicht gepflegt ist und du sagst jetzt gleich wieder, wir haben über den geredet, dann gibt's einen Bug.
Das sind einfach die letzten Folgen, die sind noch nicht geupdatet in der Tabelle. Also.
Ja, Mo spricht ja ganz gerne über aktuelles.
Ja, das ist es, ja.
Ja, der ist aktuell.
Ja, gucken wir mal.
Der ist sogar noch zu aktuell, weil ich glaube, das normalsterbliche Volk kann den erst in 10 Tagen gucken. Also insofern habe ich eine ganz gute Chance, richtig? Ich habe Exit 8 gesehen.
Wir waren auf dem Fantasy-Film. Wir waren auf dem Fantasy-Filmfest und da lief der schon.
Wir haben bei dem Fantasy-Filmfest sind wir die Filme durchgegangen, die da liefen. Die sind nicht einzeln in der Tabelle aufgeführt, weil wir die teilweise nur ganz kurz angerissen haben. Aber theoretisch haben wir den schon besprochen.
Ja. Nee, aber hau raus. Würde mich aber sehr interessieren, wie du den findest.
Mach eine detailliertere Rezension als unsere. Ist okay.
Ja, nee, weil der wurde halt wirklich einfach im Fantasy-Filmfest-Programm mit abgefrühstückt. Insofern, deswegen, ja. Taucht der natürlich nicht.
Ja, und so. Ich bin immer zu weit weg fürs Fantasy-Filmfest, weil extra dann nach Hamburg fahren, dann müsste ich da auch bleiben, über Nacht und so ein Kram. Und deswegen schenke ich mir das immer und habe den jetzt gesehen, weil mich das schon interessiert hat. Der hat ja vorab auch sehr gute, also vorab, wahrscheinlich nach den Festivals schon sehr gute Kritiken gekriegt. Das Spiel kenne ich nicht, bin ja kein Gamer. Also mehr als Frogger oder so ist bei mir nicht drin. Und deswegen hatte ich natürlich keinen direkten Fakt.
Frogger, okay. Wow. Okay, also du hast wirklich 1984 dein letztes Spiel gespielt, ja.
Naja, was heißt mein letztes Spiel? Ich könnte jetzt meine Kamera hochmachen und dann könnte ich euch zeigen, dass ich eine aktuelle Atari-Konsole mir gestern gekauft habe.
Eine aktuelle Atari-Konsole? Was ist das? Was ist eine aktuelle Atari-Konsole bitte, Alter?
Jetzt würde mich auch interessieren, wie die aussieht. Okay.
Dann muss ich die ja jetzt mal holen.
Wie aktuell kann eine Atari-Konsole sein?
Okay, während alle GTA zocken, das neue spielt Mo noch sein Solitär. Okay, aktuell ist die nicht, aber es ist eine Atari-Konsole.
Naja, die ist aktuell im Sinne von, die ist jetzt als Pac-Man Edition neu aufgelegt worden und dann habe ich
mir okay.
Ach wirklich? Das ist wirklich eine Neuauflage.
Ja, die ist brandneu, ja.
Okay, witzig.
Ist wirklich, deswegen ist sie so quietschgelb. Die ist quietschgelb, die Controller sind gelb, ist alles so Pac-Man-Style. Und okay. Pac-Man ist auch gleich mit dabei.
Mensch.
Ich habe auch eine Wii, aber ich kann mit den meisten Sachen, also auf der Wii spiele ich auch immer nur, da gibt's so einen Zombie-Shooter von früher. Den spiele ich mit einer Knarre ab und zu mal, aber eigentlich spiele ich nicht. Ich habe keine Zeit zum Spielen.
Ja, mit Mo müssen wir so ein Gaming Spin-off machen. So ein Gaming Podcast mit
du,
Dave.
Pitfall, die Kesslon.
Pitfall und die Kesslon, Alter, was zur Hölle.
Die Star Wars. Asteroids. Ich habe hier also wirklich, ich hab ja so rund 60 Kassetten, also wir können gerne einen Atari Podcast machen, das geht.
Da musst du
ich damals auf Atari Dave gespielt.
Austauschen, hä?
Das gute E.T. mit dieser beschissenen Grafik, Alter. Das war eins meiner ersten Computerspiele oder Konsolenspiele.
Ja, ist mittlerweile eine Rarität. Ich hab's auch. Hm? Ich hab's auch wie alle anderen natürlich nicht geschafft, weil wenn du ins Loch fällst, dann bleibst du
stimmt,
im Loch.
Stimmt, ja. Stimmt.
Aber egal, Exit 8.
Ja.
Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen hatte ich keinen Vergleich. Ich habe nur eben die Prämisse gehört und dachte mir, das könnte ja ganz charmant sein. Und eben Gruselfilme, Horrorfilme, muss man, glaube ich, vorsichtig sein mit dem Wort Horror in dem Fall hier, aus dem asiatischen Raum können ja oftmals auch was. Mhm. Und dann fand ich es halt ganz spannend, weil ich mir gedacht habe, du brauchst ja für diesen Horrorfilm eben jetzt keine großen spektakulären Effekte oder Schauplätze, weil der Horror sich ja aus diesem Liminal Space dann auch ergibt. Und ähnlich im Zuge von Backrooms könnte Exit 8 ja dann nochmal eigentlich einen ganz guten Run jetzt im Kino kriegen, denke ich mir mal.
Meinst du, da sehen Leute Parallelen oder wie?
Ich glaube schon, ja, dieses dauerhaft verloren sein da im Untergrund. Wir alle wissen, wie U-Bahn aussehen und U-Bahnhöfe und dass man wirklich mal von oben nach unten, nach links, nach rechts und das Gefühl hat, dass man da gar nicht mehr rauskommt. So, ich glaube schon, dass das nachvollziehbar ist, ja. Mhm. Also ich habe auch durchaus schon mit Leuten geredet, die Backrooms richtig, also tatsächlich richtig, richtig gruselig fanden, wegen der Räume und weil sie sich das so gut vorstellen könnten, dass man aus Versehen hier im Möbelhaus in Uelzen reingeht und dann kommt man da nie wieder raus. Ne?
Das habe ich auch in der Rezension gesagt. Ich habe gesagt, dass das, was Jaws irgendwie für Meeresbesucher gemacht hat und für Fuß ins Wasser setzen, das ist Backrooms für Möbelhäuser. Also Teppichdomäne und Ikea so und so, geil, die können einpacken. So
ein Rieseneinbruch im letzten Quartal 2026 bei Möbel Lutz.
Du, ja, also wir haben hier in meinem kleinen Ort, wo ich lebe, haben wir so ein Möbelhaus, das hat jetzt nicht so viele Stockwerke, aber das hat erschreckend viel Ähnlichkeit mit dem Laden. Also Ikea ist ja noch laut und bunt und zip und zap.
Ja gut, da sind Leute, ja. Da normalerweise diese
Schweighöfer brauchen einen neuen Werbedeal, Alter. Es ist soweit. Ja. Oh boy.
Gruselig. Ja, ich erzähle kurz zur Handlung von Exit 8. Also die Geschichte beginnt aus der POV von jemandem, der der in der U-Bahn steht. Und wir wissen nicht, wo er hinfährt. Wir wissen das alles nicht. Er bekommt einen Anruf von seiner Freundin und die sagt ihm: Ich weiß, dass wir uns getrennt haben, aber ich bin schwanger. Und da, während er das erfährt, also er hört das über Kopfhörer und wir sehen ihn gehen und immer auf seinem Handy spielen. Wir sehen aber ihn nur einmal quasi als Reflexion in der U-Bahn. Und bevor er antworten kann und sich also quasi ihr sagen kann, ob das okay ist oder was sie machen wollen oder sowas, verliert er die Verbindung und versucht dann, diese U-Bahn-Station zu verlassen. Und dann stellt er fest, dass er scheinbar in einem endlosen U-Bahn-Korridor gefangen ist, der Regeln hat. Er bewegt sich dann an eine Seite und da steht dann so ein Schild mit den Regeln für diesen U-Bahn-Schacht. Er muss also den Ausgang 8 erreichen, Exit 8 eben. Und der Korridor wiederholt sich aber scheinbar unendlich. Und die Regeln heißen halt, wenn du eine Anomalie siehst, dann musst du sofort umdrehen. Siehst du keine Anomalie, dann darfst du weitergehen. Übersieht er eine Anomalie, dann ist er wieder bei Null. Und wir als Zuschauer lernen das genau in dem Moment, wo er das lernt. Das heißt, er geht und geht und geht. Dann übersieht er eine Anomalie, die für uns ganz klar ist. Nämlich die erste sind die, dass die Lampen alle total schief sind an der Decke. Und er geht nicht zurück und ist dann wieder bei Null. Und wir sehen halt, das ist im Grunde ist das der Film. Mit jedem weiteren Versuch, zum Ausgang 8 zu kommen, durchläuft er diese Korridore immer wieder. Wir treffen noch auf andere Charaktere, wir treffen noch auf andere Anomalien, die halt immer wieder dann Ängste bei ihm auslösen, aber halt eben auch bei uns, weil schräg, das ist ja auch immer noch, soll ja immer noch ein Horrorfilm sein. Mhm. Ja, ich glaube, mehr muss man nicht sagen erstmal, ne?
Mhm. Ja. Würde ich als Spiel erstmal ganz interessant finden.
Ja. Hinterher habe ich mir ja auch so Videos angeguckt, wo Leute das Spiel erklären und so ein kleines Game-Through machen. Und da habe ich ein paar Mal so reingeguckt, fand ich auch ganz gut, dass man einige Charaktere und Phänomene, Anomalien tatsächlich auch direkt genutzt hat aus dem Spiel wohl. Einige bieten sich natürlich sofort an. Also da gibt es diesen einen Mann, auf den er trifft, der scheinbar auch in einem Loop gefangen ist, etc. Mhm. Und so. Und das fand ich ganz gut umgesetzt. Das ist eigentlich ein simples Konzept, aber hat für mich total funktioniert. Ich fand, dass das schon so einen spannenden psychologischen Grusel ausgemacht hat, der, wenn man eben so ein Ding hat für diese Liminal Spaces, glaube ich, auch Angst machen kann. Angst hatte ich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich wollte halt einfach nur wissen, wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Mhm. Und dann gibt's ja noch so Kniffe. Ich weiß nicht, wie viel ihr erzählt habt in eurem Review, aber er ist nicht der einzige Protagonist, dem wir quasi folgen. Und das fand ich, das war richtig gut aufgelegt. Das mochte ich, dass wir dann noch mal so ein bisschen was drehen. Mhm. Die Leistung des Schauspielers, dessen Namen ich auf gar keinen Fall versuchen werde auszusprechen, fand ich gut. Ich mochte das. Mit asiatischen Schauspielern ist immer so, ich gucke nicht viele asiatische Filme, deswegen, weil mir oftmals das Schauspiel zu drüber ist. Und das mag man entweder oder man mag es halt eben nicht. Und ich bin halt so einer, ich mag das nicht so. Ich konnte ihm hier aber tatsächlich so eine gewisse Grundintensität nicht absprechen. Ich habe ihm geglaubt, dass er da raus will, weil der Anruf seiner Freundin ihn vorher komplett auf eine andere Bahn geschoben hat. Und dass du dann Dinge klären willst und reden willst und verstehen willst und sowas und eine gewisse Angst dann auch hast, weil so eine Aussage wie ich bin schwanger kann halt eben auch dein Leben komplett auf den Kopf stellen.
Klar.
Und das, finde ich, hat er gut gemacht.
Mhm.
Ja. Transportiert für mich eine gewisse Angst. Die habe ich ihm abgenommen. Verzweiflung natürlich auch, wenn du bist auf Level 5 und schwupps, bist du wieder auf Level 0. Und dann habe ich mich auch dabei erwischt, dass ich gesagt, oh, Mann, du Depp, das war doch klar, das konntest du doch sehen, warum habe ich es gesehen und du hast es nicht gesehen, so, so bei ein, zwei Sachen ist es ganz klar, bei einem Mal ist es so, dass er es nicht wahrnimmt, weil er quasi an der zweiten Anomalie gerade zuguckt und sowas, das fand ich auch ganz spannend und es hinterlässt so einen Eindruck einer dauerhaften Präsenz, die mit ihm durch diesen Tunnel geht, sprich also auch mit uns durch diesen Tunnel die ganze Zeit ging. Und visuell mochte ich das auch, weil so eine sterile U-Bahn ist total öde, aber hier, weil du halt wirklich dich ja auch dabei ertappst, also bei mir war das so, dass ich wirklich in jede Ecke geguckt habe, wenn der da so lang geht.
Ja, und dann man sucht
oftmals
mit,
ne? aus der POV, wir suchen was. Ey, war das Schild da schon? War das so? Ich habe am Anfang zum Beispiel eins dieser Schilder, das wird von ihm immer deklariert, als dass da wohl draufsteht, wie man sich in der U-Bahn benimmt. Ja, das so wird das. Und habe ich die ganze Zeit, ich habe das letzte Schriftzeichen als Zahl gesehen. Das war so ein Ding bei mir im Kopf. Für mich war das eine 5. Es war natürlich keine 5. Mhm. Aber dann hatte ich plötzlich eine Anomalie entdeckt, von der ich dachte, da bin ich mir ganz sicher, das war vorher eine 5. Geht zurück, Alter, geht zurück. Und dann geht er nicht zurück. Und dann musste ich mich selber dabei ertippen. Dass ich, ach scheiße, jetzt habe ich mir eine Anomalie ausgedacht. Mhm. Ich wäre zurückgegangen und dann, das wäre ja schlecht.
Ja, mir ging das einmal so deswegen, mit diesen Spins, die da stehen. Weißt du, ja. Der läuft doch da immer an einer Ecke, also dann links ums Eck geht, ist doch dann, stehen da irgendwie so ein paar Schränke. Und ja, da hatte ich das auch so, dass ich dann einmal dachte so, da war was, Alter, ja. Er hat's nicht gesehen, ah.
Ja, ja. Weil ich habe mich auch dabei ertippt, dass ich gedacht habe, die untere Reihe ist, die ist ungerade, das geht nicht. Mhm. Aber wir wollen ja auch nichts verraten, aber da liegt auch ein Kaffeebecher, wie oft ich auf diesen Kaffeebecher gestarrt habe, ob der sich bewegt hat. Ist der Deckel noch da? Da war noch ein Deckel.
Aber das spricht ja schon sehr für den Film, ne? Dass man dann so aktiv dabei ist.
Genau.
Ja,
aber du bist doch viel aktiver dabei, wenn du das Spiel dazu spielst. Also alles, was ihr jetzt sagt und so weiter, ist doch beim Spielen des Spiels, ist es super interessant, weil so wie ihr das beschreibt, ist das wie dieses Let's Play so. Weißt du, wo du zuguckst, denkst du, Alter, warum bist du denn nicht die Abzweigung gegangen oder warum hast du nicht darauf geachtet? Wenn du das Spiel spielst, dann reagierst du selber auf die Situation und dann ist es interessant, alles zu erforschen. Ich fand den Film ich fand ihn richtig langweilig, weil als passiver Zuschauer dem zuzugucken, wie er immer wieder das Gleiche durchlebt und wie sich nur so eine Kleinigkeit ändert, ist halt ist halt für den Film uninteressant. Also es reicht halt nicht aus, um den Film interessant zu machen, wie ich finde. Und dass sich dann so ein bisschen wenig bewegt und so hin und her, mir ist das halt zu wenig für einen Film. Es hat bestimmt ein cooles Spiel und sehr immersiv, aber als passiver Zuschauer finde ich, ist das falsche Medium. Das ist eine Game-Verfilmung, die hat es nicht gebraucht. Das war so, deswegen fand ich
das. Da ich keinen direkten Vergleich habe, fand ich's gut. Also ich fand, das Ganze hat schon viel Atmosphäre mit sich gebracht. Und wie gesagt, ich würde das jetzt nicht Horrorfilm nennen, aber so, es ist halt so ein schönes, rätselhaftes Szenario, bei dem man sich fragt, ich meine, irgendwann ist diese Metaebene schon. Das ist schon sehr schnell sehr offensichtlich, warum das so ist oder bilde ich mir ein. Aber das hat es ja kein bisschen langweiliger für mich gemacht. Gerade dieses Routine, ich gehe jetzt da wieder rein und ich achte selber, hat von mir abverlangt, dass ich halt aktiv zugucke. Und ich finde, das ist eine geschickte Regiearbeit. Also mir hat das gefallen, tatsächlich.
Du musst über deinen Frogger-Tellerrand hinweg gucken.
Nee, aber ich bin da bei Mo.
Du hast ja uns gerade dir auch nicht verkneifen können, sowas zu sagen wie, und wenn du Let's Play spielst, hallo, ich niemals weiß nicht mal, was das ist. Du kannst mich ja mal.
Du guckst an anderen Leuten beim Spielen.
Du kannst mir mal sagen, auf welchen Konsolen ich das tun kann. Und also
allein, dass der es hinkriegt, hier den immer gleichen Raum jedes trotzdem noch anders zu inszenieren, also finde ich schon, muss man schon irgendwie anerkennen. Schon eine Leistung.
Ja, also reichte für mich nicht aus, um mich über den Film zu tragen, aber bei einigen scheint es funktioniert zu haben. Insofern passt. Meins war es nicht.
Okay.
Ist haben andere Filme auf jeden Fall besser gebracht. Also so. Minimale, keine Ahnung, Settings jetzt interessant zu gestalten. Ich denke an Saw 1 zum Beispiel.
Dass wir so unterschiedlich sein dürfen.
Mo, du bist weg.
Warum hören wir Mo nicht mehr?
So, jetzt warte kurz weg.
Hallo?
Euer Video hakt ganz hart bei mir.
Ach.
Entschuldigung.
Unser Video hakt. Ja, jetzt bist du wieder da, aber sehr bruchstück. Du warst weg, ja. Wir haben dich nicht gehört. Ja, jetzt scheint es wieder zurück zu sein. Sag mal was.
Hallo, hier ist ein Mo. Guten Tag.
Ja. Scheint wieder zu laufen.
Na, danke. Okay. Du mochtest den nicht. Du lädst mich demnächst ein zu einer Game Session, das haben wir jetzt festgelegt.
Mhm. Zeig ich dir mal, was ich so getan habe in den letzten 40 Jahren.
Ja, wie gesagt, ich habe da unten ja eine Wii, aber das ist jetzt ja auch nicht das Vorzeigeding. Nee. Ihr habt ja wahrscheinlich alle Playsies bis, ich weiß nicht, welche es jetzt gerade gibt.
Ja, die 6 ist in Arbeit, 5, aber 6, die 5 7. ist die aktuelle, ja. Mhm.
Ja. Diese meisten Games sind mir zu schnell. Ich bin ein alter Mann.
Ja, ich auch. Aber wer ja, nicht aber geht du mit der Zeit? Nein, Spaß.
Gut, ich, ihr habt ja euch ja gegenseitig schon Punkte mal gesagt, aber ich lese jetzt mal aktuell trotzdem vor. Ne? IMDb für diesen Film 6,5. Ist auch so überschaubar, ne? Metakritik 71. Hm. Und Letterboxd habe ich gerade nicht zur Hand. Ich vergesse immer, dass ihr Letterboxd macht. Tut mir leid. Letterboxd.
Ja, macht ja nichts. Aber hau mal ein Fazit raus. Also, du würdest den empfehlen an Leute, die jetzt nicht Guests sind?
Ja. Ich würde die empfehlen an Leute, die nicht Guests sind.
Hoffi ist mal hier bei mir auf jeden Fall.
Weil, ne, ich glaube, wenn du wirklich gar nichts von den Spielen weißt und gerade in dem Fahrwasser von Backrooms, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute an dem Ding gefallen finden. Der ist auch gut lang, aber nicht zu lang. Ich finde, der ist ja so knapp über die 80 Minuten kommt da, glaube ich, mit Abspann. Und länger hätte auch nicht sein dürfen. Und wahrscheinlich könnte man auch sagen, schneid mal nochmal 20 Minuten auf ab. Aber ich habe das nicht gebraucht.
Das kam mir vor, als wäre da 9 Stunden gegangen.
Hey da, Alter.
20 Minuten, schneid mal 70 Minuten daraus.
Also ich würde den tatsächlich empfehlen. Ob du den jetzt groß im Kino gucken musst, ist dann wieder die nächste Frage, weil ich weiß auch nicht so genau, was die deutsche Synchro dann macht, etc. Aber Letterboxd gibt übrigens 3,5 von 5. Ich würde den schon empfehlen und werde den sicherlich auch nochmal gucken.
Also wenn ihr Zeit sparen wollt, guckt euch den Trailer an.
Wow.
Ja, oder guckt euch auf YouTube so ein Walkthrough an. Mann, Mann, Mann. Was hat denn Lee dazu gesagt?
Also, wir haben ja natürlich in der Tabelle, wie wir schon festgestellt haben, nicht aufgelistet, wie viele Punkte wir gegeben haben. Und du gibst auch keine Punkte, aber kannst du das noch nicht
kapitulieren? Ich kann mal gucken, ob ich da auf Letterboxd irgendwie Punkte vergeben habe. Aber ich wäre da, glaube ich, so bei 7 gewesen oder so.
Bei 7. Also, ich habe ihm eine 2,5 bei Letterboxd gegeben. Insofern.
Nee, guck mal, so 3 Sterne habe ich ihm gegeben.
Ach, hast du ihm 3 Sterne gegeben? Ja, gut, dann kann man es ja runterbrechen.
Ja.
Na dann.
Ja.
Gut. So, ich rate 7,5.
Das ist richtig.
Danke. Sehr schön.
Ich mochte den.
Ja, cool.
Das lass ich mir auch nicht madig machen.
Nö, sei dir gegönnt.
Okay. Dann komme ich jetzt meinen Film und wenig Überraschung. Also, du hast ja mein Gedächtnis gehatet. Mo kann sich nicht mehr erinnern, welche beiden Filme ich rezensiert habe in der letzten Episode. Ach, hat er mir
doch, erzählt. Doch, ich weiß schon die Filme,
ach, das
ich
weißt weiß du die schon. Punkte nicht mehr. Okay, aber du weißt schon, welche Filme ich gebracht habe. Gut, ich dachte, das hast du auch vergessen, habe ich so verstanden, unsere Sprachnachricht. Ich möchte meinen Film folgendermaßen beschreiben, okay? Stell dir vor, ein ganzer Haufen aus unserer Supporterschaft rottet sich zusammen und verschwört sich gegen uns und alle schmeißen James Bond Filme rein. Obwohl sie natürlich wissen, dass sie einen bestimmten Banausen von uns triggern, der nicht gerne binget und der nicht gerne Filme rein hintereinander wegguckt und wollen dann irgendwie so ein bisschen aufbegehren. Und beim 5.007 Film, den ich hintereinander irgendwie gucke auf meiner Couch, schlafe ich dann irgendwie ein in so einer krebligen Position. Mhm. Und so halb im Sekundenschlaf, halb James Bond Film im Hintergrund, träume ich halt so im Halbdelirium. Und das ist der Film, der jetzt kommt.
Den du dann siehst im Delirium.
Richtig.
Okay.
Das ist der Film, den ich jetzt beschreibe, weil der Film heißt Reflection in a Dead Diamond. Und ist von dem Duo Bruno Forzani und Helene Cattet. Und warum ich sehr Interesse hatte an diesem Film, das sind nämlich die beiden, die Leichen unter brennender Sonne gemacht haben. Und ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob das ein Losfilm von mir war oder ein Auftragsfilm, den wir beide gesehen haben. Aber ich habe ihn im Kontext dieses Podcasts auf jeden Fall, wurde ich darauf gestoßen.
Wie war der Originaltitel von Leichen unter brennender Sonne?
Das ist ein französischer Titel, glaube ich. Das kann ich dir gar nicht sagen, weil...
Corps de Bruxelles.
Genau, Leichen aus Brüssel.
So. Nee, Brutzeln, Mensch.
So heißt es im Original.
Französische Wort für Brutzeln ist doch Bruxelles, oder nicht?
Kann ich dir nicht sagen, aber ich hätte in der Tabelle natürlich nachgucken können, ob wir den beiden bewertet haben, weil dann wüsste ich natürlich, ob du da am Start warst.
Let the Corpses Tan.
Let the Corpses Tan ist der internationale Titel, richtig.
2017, ja, das stimmt schon.
Hast du ihn gelockt?
Das weiß ich nicht. Warte mal. Gucke ich gleich mal nach. Ich glaube nicht. Also.
Da ist er. Nee, du hast ihn nicht gesehen, offensichtlich.
Klingelt da nix.
Ich habe ihn gesehen. Mhm. Nachzuhören in Episode 115, tatsächlich eine Weile her. Und ein Film, den ich Pardon My French arschgeil fand, damals. Mhm. Und deswegen jetzt das letzte Werk von diesem Duo. Und das ist jetzt auch eine Premiere, dass ich ja so wie immer in alter Manier einfach meine Rezension durchstreiche, wenn ich sie ich sie schon rezensiert habe. Jetzt muss ich hier versuchen zu entziffern, was ich hier rübergeschrieben habe. Naja, gut, okay. Also, hast du was gehört von dem Film?
Nee.
Nicht? Mo, hast du schon mal von dem Film
gehört?
Aber
sag mal, der war doch in deiner Liste von Filmen, auf die du heiß bist dieses Jahr.
Habe ich den genannt?
Ich meine ja.
Okay, bin mir nicht sicher, ob der dabei war, aber könnte natürlich sein, ja. Möglich wär's. Die versuche ich auf jeden Fall komplett abzuarbeiten. Also, es geht um einen alten Herrn namens John Dee. Der sitzt in so einer noblen Hotelanlage halt draußen am Strand. Weißer Anzug mit Hut, halt der ältere Herr. Und beobachtet recht lüstern. Vor sich ist nämlich eine junge Dame, die mal kurz ins Wasser geht, da ihre Runden schwimmt und dann zurückkehrt, die Bikini-Oberteil auszieht und sich dann so auf den Bauch auf die Liege legt und anfängt zu sonnen. Und er guckt sie so ein bisschen lüstern an. Und dann passieren seltsame Dinge, als die Frau dann kurz danach verschwindet. Denn dann tauchen so Sachen aus Johns Vergangenheit wieder zurück, die ihn so ein bisschen an seine alten Tage zurückdenken lassen. Und da kommt raus und wir erfahren als ZuschauerInnen, der ist oder war Geheimagent. Mhm. Und seine Erzfeindin war eine geheimnisvolle Dame in so einem SM-Leder-Outfit, so wie der Gimp zum Beispiel in Pulp Fiction, also komplett in Leder irgendwie und nur die Augen gucken raus und so. Mhm. Mit so eine tödliche Killerin mit messerscharfen Fingernägeln und die hat eine Vorliebe für Diamanten, muss man noch dazu sagen. Mhm. Und die nennt sich Serpentic. Und diese Serpentic ist praktisch so die Antagonistin von ihm immer gewesen und so ein bisschen die Feindin von ihm. Und der alte John Dee, übrigens super interessant besetzt, weil Fabio Testi spielt diesen älteren Geheimagenten mit 85 Jahren und alle, die unsere Italo-Western-Folge gehört haben mit den Bewegtbild-Bastern, wo ich zu Gast war, die dürften auch den Namen Fabio Testi mal gehört haben, weil in einem von diesen Filmen hat er den jungen Gangsklinger gespielt und der spielt hier praktisch diesen alternden Geheimagenten.
Mhm. Der war 85 zum Dreh?
Der war 85 zum Dreh, ja. Der ist schon auf jeden Fall älteres Semester.
Der soll 70 sein in der Handlung, das finde ich ja ein Stretch.
Ja, gut. Es hat so einen älteren Herrn mit grauem Bart und so, ja. Okay. Wird 70 oder 80, aber mag sein. Ja, coole Folge, müsst ihr reinhören. Cooler Gast auf jeden Fall, den die da am Start hatten. der redet hier im Film, glaube ich, insgesamt 100 Worte. Also ist sehr wortkarg und ab 40 Minuten sagt er, glaube ich, zum ersten Mal etwas. Also ist so einer, der eher so sehr geheimnisvoll und schweigsam daherkommt. Mhm. Und was interessant ist, was den Feel dieses Films angeht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich würde einen Comic lesen. Weil gerade diese Erzfeindin, weißt du, ganz in Leder mit diesen Waffen und diese geheimnisvollen Kämpfe und so, da kannst du dir richtig vorstellen, dass du so Comicseiten durchblätterst, weißt du, und so und irgendwie so eine Story von so einem jungen Geheimagenten siehst, der irgendwie damals irgendwie seiner Mission nachgegangen ist, weil wir springen immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her.
Ach so, wir sehen dann auch die Bilder von früher.
Wir sehen die Bilder von früher, okay. Ja. Und er wird dann gespielt von einem anderen Schauspieler, natürlich einen Jungen dann, weißt du, so ein. Und irgendwann wird dieser Comic-Feel, den du dann irgendwie, wo du das Gefühl hast, dass du einen Comic liest, wird dann sogar maßgeblicher Bestandteil der Story. Weil es geht tatsächlich irgendwann mal auch um einen Comic. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also super interessant. Aber es geht natürlich darum, im Laufe des Films, dass du dich selber fragst, was ist hier wahr, was hat sich wirklich zugetragen und was ist Fantasie. Deswegen bin ich auch damit eingestiegen, dass es so ein bisschen wirkt wie so ein Fiebertraum, nachdem du irgendwie 17 James Bond-Filme miteinander geguckt hast. Und so würde ich Reflection and Dead Diamond beschreiben. Und
aber hat das für dich funktioniert? Also weil so Filme, die so traumähnlich daherkommen, das kann ja schon auch schnell nerven.
Nee, das hat schon funktioniert, weil du siehst die Bildsprache dieser beiden. Also er ist natürlich nicht ganz so blutig und gory wie der Neo-Western jetzt leicht unter brennender Sonne. Sondern was die hier gemacht haben, und das finde ich schon interessant, muss man wissen, die haben hier eine Hommage gemacht. Und zwar ist es nicht eine klassische Hommage an die Bond-Filme, sondern es ist mehr eine Hommage an die damaligen Eurospy-Filme, was nämlich so Kopien und Abklatsch waren der Bond-Reihe. Weil die Leute natürlich in Europa, in Italien und Frankreich primär, gesehen haben, wie erfolgreich diese Filme waren, so ähnlich wie Jerry Cotton zum Beispiel damals war auf deutscher Seite, weißt du, und gesehen haben, okay, so ein schnittiger Geheimagent, weißt du, so ein junger Typ, der irgendwie Frauen flachlegt und der irgendwie, der vor nichts Angst hat, den irgendwie ins Zentrum zu packen, weißt du, und insofern wollten die so ein bisschen so eine Eurospy-Hommage hinlegen und das ist denen gelungen, weil der Typ hier hat auch Geheimwaffen. Also der wird doch ausgestattet mit irgendwelchen Gadgets, okay, so, weißt du, womit er dann irgendwie durch Wände durchgucken kann mit so einem, und hat so einen Schalldämpfer, den er dann irgendwie durch seine Zigarettenschachtel präpariert hat oder so. Also er hat so Spielzeug, womit er praktisch irgendwie seine Feinde bekämpft. Und auch die Antagonistin Serpentig ist ja komplett überzeichnet und so, ist ja voll die Comicfigur, so, weißt du. Mhm. Aber wenn die halt abgeht, wird's halt blutig.
Okay.
Weißt du, und die hat zum Beispiel auch so Haken an ihren Haaren und wenn die dann so festgehalten wird, weißt du, wirft die so die Haare zurück und zieht halt mit dem Haken so dem anderen irgendwie so die Haut im Nacken hoch und so eine Sache. So. Also sind da halt wirklich schon Spielereien, wo du denkst so, ist halt schon irgendwie geil.
Okay.
Und gerade so die, also gerade so der Style von den beiden, den du auch in den anderen Filmen zum Beispiel siehst, der bricht hier immer wieder raus, weil was so Sound angeht, was Bildsprache angeht und was diese Close-Ups zum Beispiel auf die Augen angeht, was sie voll oft machen oder so diese schnellen Schnitte und so, das machen die hier wieder großartig und das siehst du wieder in manchen Momenten. Aber so faszinierend der Film ist, ist er aber auch anstrengend in vielen Teilen. Weil du, es passiert zwar ständig was, aber du fragst dich schon so, Alter, okay, es ist schon ein bisschen verschachtelt, bisschen komplex, du weißt nicht so richtig, was hier Sache ist. Es kommen ständig irgendwelche neuen Figuren rein und neue Handlungsstränge, wo du dich fragst, okay, wo kommt das jetzt her? Dann diese Sprünge aus Vergangenheit und Gegenwart. Das heißt, es ist kein total entspanntes Gucken dieses Films, sondern er ist schon ein bisschen fordernd und anstrengend, was das Seherlebnis angeht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der interessant. Also er kommt nicht an Leichen unter brennender Sonne ran. Da wäre ich jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, der ist jetzt, der erreicht die Liga. Aber ist auch ebenfalls ein interessantes Ding. Und das erinnert mich so ein bisschen an deine Rezension von David Lowry, dass ich hätte natürlich mit der Erwartung reingehen können, dass ich hier so einen zweiten Teil von Leichen unter brennender Sonne sehe, weißt du? Aber die wollten hier was anderes machen. Mhm. Und haben mir eine Eurospy-Hommage hingelegt, die zwar auch ein bisschen blutig daherkommt, aber komplett anders irgendwie. Und dann gleichzeitig verpackt in diesen alternden Charakter, der so ein bisschen seinen Geheimagententagen hinterher trauert, wo du dich auch fragen kannst, das, was gerade passiert, passiert das wirklich oder ist das jetzt in seinem Kopf eine Vermischung aus Erinnerungen und so ein bisschen so, keine Ahnung, vielleicht hat diese Frau irgendwas bei ihm ausgelöst. Das heißt, du fragst dich schon, ob der das wirklich alles sieht, was jetzt gerade passiert, ob da wirklich jetzt gerade eine Leiche liegt und so. Das
klingt schon interessant.
Das ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen vom Typ her erbarmungslos Clint Eastwood, weißt du, so dieser ersten Tage hinter sich und bereitet sich langsam auf sein Ableben vor. Macht von seinem Ableben Gebrauch, wie Nora neulich formuliert hat. Ja. Und das ist Reflection in the Dead Diamond, das neueste Werk von Hélène Katté und Bruno Forzani. Ein sehr interessantes Regieduo, wie ich finde. Und ich bin auch immer noch gewillt, mir die anderen Filme von den beiden anzugucken. Auch wenn der hier nicht wirklich vergleichbar ist mit dem, auch wenn man so bestimmte Stilrichtungen und so bestimmte Szenen. Da könnte man drauf kommen, dass es von den beiden ist, aber es er ist schon irgendwie.
Ja, das Poster same ist but ja different. Auch schon irgendwie sehr 60s.
Ja, ja, das Poster ist schon auch sehr stylisch und erinnert super an die 60er, 70er. Geht ein bisschen in die Giallo-Richtung, so vom Stil her, was das Artwork des Posters angeht, aber es ist ein cooles Ding. Mhm. Und auf jeden Fall machen die so ein bisschen was anders als so zeitgemäß ihre Leute und das bleibt interessant, was die machen.
Wie lange geht das?
Der Film geht 87 Minuten.
87 Minuten?
Ja. Ist aus dem Jahr 2025. Und das wäre mein Bericht zu Reflection in the Dead Diamond. Also definitiv ein interessanter Film. Aber
schon interessiert.
Auch hier wieder kann ich voll verstehen, wenn es Leute gibt, die hier komplett am Film vorbeisegeln und die hier gar nichts mit anfangen können und die den abstrafen, weil ich glaube, hier ist entweder, du kannst damit was anfangen oder du kannst damit nichts anfangen. Hier ist nicht so, dass du sagst, ja, ist nicht schlecht, sondern es ist wahrscheinlich so ein Ding. Ich bin wahrscheinlich so das seltenere Beispiel, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht mega krass, aber ist jetzt auch nicht scheiße, sondern ich glaube, dass der schon spaltet. Kann ich mir vorstellen.
Ach, okay.
Wie Rosenkohl.
Ja. Wie Rosenkohl, genau.
Ich finde, ja, Rosenkohl polarisiert ganz schön, ne? Gibt's ja, oder Koriander oder so. Gibt's halt wenig Leute, die das so ein bisschen gut finden.
Stimmt, ja.
Aber Guess scheint ja jetzt hier dazu zu gehören, also.
Ich finde Koriander gut, ja.
Und diesen Film hier vor allem. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob der überhaupt ein Kino-Release hatte. Also, der lief ja auf der Berlinale letztes Jahr.
Ah, okay.
Und, auf diversen Festivals, der hat eine ordentliche Festivalrunde hinter sich, aber hat halt wirklich keinen offiziellen Kino-Release bekommen, außer in China, Polen und limitiert dann in den USA, weil Shudder hat den vertrieben. Deswegen, ich war gerade irritiert, weil der beim Rating ist ein Fernsehrating.
Ja, es hätte mich nicht überrascht, wenn ich jetzt gehört habe, dass der beim Fantasy Filmfest lief, weil das ist auf jeden Fall, in dem Rahmen kannst du dir den locker vorstellen.
Ja, aber lief auf der Berlinale.
Auf der Berlinale, okay.
Ja.
Ja.
Klingt interessant.
Klingt interessant, raten müsst ihr nicht. Deswegen nenne ich jetzt mal die anderen Punkte.
Ach so.
IMDb 6,1, Metascore 78, Letterboxd 3,6. Aber ich hätte natürlich trotzdem raten.
Ja, ich hätte 7 gesagt.
Das wäre auch komplett richtig gewesen. Also die 7 ist es dann geworden.
Mhm.
Mo hat mich hier auf eine 7,5 geraten. Das jetzt habe ich ein Déjà-vu. Jetzt kommt die alte gelöschte Folge wieder hervor. Also du hast dich in halben Punkt vertan.
Okay.
Ja.
Ja, so viel zu Reflection and Dead Diamond. Definitiv interessant, aber ich kann verstehen, wenn man sich damit nichts anfangen kann.
Mhm.
Ksch, ksch, ksch. Ich fühle mich beobachtet.
Was?
Was ist hier? Ksch, ksch. Was ist da los?
Ach so, Gess möchte meine Katze wegjagen.
Ich fühle mich beobachtet. Sie steht da und wie die Sphinx und starrt mir in die Augen.
Das gibt's nicht.
Okay. Ja.
Hey da, lass doch die Katzen in Ruhe, Mann.
Rezension fertig. Hallo, ich mag deine Katzen. Aber
ich meine, die
war schon gerade judgy.
Die ist halt, die ist halt neugierig, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier drin abhänge und sie kann nicht hier rein, dann will die halt wissen, was da geht.
Was macht euer Sexleben eigentlich, seitdem die Katzen wieder da sind?
Warum kann ich da nicht mit rein?
Setzen die sich da so hin und stand da hin?
Kurzer Einwurf.
Ja.
Wirf was ein.
Kurzer Einwurf meinerseits, das mit dem Video geht die ganze Zeit auf und ab. Ist das bei euch auch so?
Was meinst du mit auf und ab?
Also ihr hängt zum Beispiel, ich sehe euch reden, aber es kommt bei mir später an. Und ich habe hier auch wenn ich mir bei OBS, bei Ninja oben die Verbindung angucke, habe ich eine 3,37
von
Megabits oder was auch immer das heißt.
Ja, du bist flüssig hier bei uns.
Ja, bei uns kommst du gut an.
Ja. Okay, also bei euch, es hängt immer wieder mal, ich sag halt nur.
Mhm, okay, schade.
Alles gut. Aber du, aber Audio und so ist flüssig. Oder hörst du uns jetzt abgehakt, oder?
Ja, ja, aber also sowieso, meine Aufnahme, das scheint das überhaupt nicht zu beeinträchtigen hier. Und ich habe auch alles, ich habe gar nichts an, was jetzt meine Leitung, aber.
Nee, die Frage von gestern war, ob das Audio auch zeitverzögert ankommt.
Jetzt nicht. Jetzt sehe ich euch beide wieder knackig, aber gerade eben gab es so Momente, der Mann hat einen weißen Anzug.
Mhm. So. Ja, läuft das Audio dann weiter in dem Moment? Nicht das Video, das Audio.
Das Audio kam bei mir gehackt an.
Ach so, auch gehackt. Ah, ja gut, das ist natürlich schlecht, wenn du
das ist nicht schlecht.
Schlecht verstehst.
Aber ich wusste ja, worüber du redest.
Ja, ja.
Also, großes das ist der Vorteil.
Das ist der Vorteil.
Na gut, okay, jetzt ich wieder, ja?
Ja.
Ja, dann bringe ich jetzt, wie abgesprochen, mein Los für diesen Monat. Das ist nämlich von Jascha und da der unsere Support-Episoden nicht hört, bringe ich das hier.
Sehr gut.
Unter.
Von, das ist nett von dir.
Finde ich auch. Von Regisseur Guy Ritchie, von dem wir hier schon diverse Dinge besprochen haben.
Warum hört er unsere Support-Episode nicht?
Weil er uns nicht mehr supportet wahrscheinlich.
Weil er uns nicht supportet. Und was sagt uns das? Supportet die Banausen, Freunde. Ab zu Patreon und Steady und 5 Euro im Monat da lassen, um eure Lose rezensiert zu bekommen. Ja, und
ja, finde ich auch. Also, aber hat er ja eine Weile gemacht, deswegen alles ja, gut. Wir wollen jetzt Jascha nicht schämen, dass er da nicht mehr am Start
doch.
Ist. Aber ihr, also für Jascha. Alle anderen, ihr dürft euch das auch gerne überlegen. Das ist gar nicht so schlecht.
Nee, ist so. Nicht schlecht.
Und von Guy Ritchie haben wir hier, wie gesagt, schon einiges besprochen. In den meisten Fällen ist das gut angekommen bei uns.
Mhm.
Im Fall von dem einen Film, als Madonna mit bei war, vielleicht eher nicht. Aber jetzt wurde uns ein Film aufgetragen oder ich habe hier eben das losgezogen zu einem Film, wo wir uns, glaube ich, auch schon immer einig waren, dass der zu den cooleren gehört.
Rock'n'Roller.
Rock'n'Roller aus dem Jahr 2008.
Mhm.
Mo, wie stehst du zu dem Film?
Ich finde auch, dass es einer der besseren ist, ja.
Hast du ihn noch gesehen? Weil ich habe ihm aufgeklärt, dass wir den wahrscheinlich hier bringen werden. Hast du noch geschafft, den?
Nee, ich habe den jetzt nicht nochmal frisch gesehen, aber ich habe den schon 3 oder 4 Mal gesehen.
Okay, also
okay. Okay. Ja, bei mir war es.
Was soll die Schink kriegen?
Verdammt lange her, dass ich den gesehen habe.
Ja, ich habe ihn vorbildlicherweise jetzt gestern nochmal geguckt.
Mhm.
In Vorbereitung auf diese Rezension, weil ich habe ihn nur einmal gesehen im Kino.
Ach, im Kino?
Ja.
Mhm.
Das war meine einzige Sichtung.
Ich glaube, ich habe den auch nur einmal gesehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es im Kino war, aber war schon auch irgendwie in der Zeit, als der rauskam. Aber ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wer hier alles mitspielt, Alter. Das Line-Up ist jetzt so retrospektiv gesehen schon wirklich krass. Also da komme ich gleich zu.
Ja, und das ist super interessant im Abgleich dann, wenn man so einen Film einmal gesehen hat vor ewigen Zeit, an welche Sachen du dich noch erinnerst, weißt du, vor dem Film und an welche Sachen du komplett ausgeblendet hast. Mhm. Unter anderem auch große Namen, die du gerade erwähnt hast, wo ich gesagt habe, Alter, ich wusste gar nicht mehr, dass die mitmachen.
Ja, ja, vor allem gerade so die titelgebende Rolle.
Ja.
Den hatte ich halt noch voll präsent und war dann total überrascht, wie wenig Screentime der unterm Strich dann hat.
Ja, ja, genau. Da wusste ich natürlich, wer es ist und wie ikonisch der ist. Und an seine Szenen konnte ich mich voll erinnern, aber an andere wiederum gar nicht.
Und das ist wirklich abgefahren. Ging mir genauso, ja.
Cool.
Toby Cabell spielt den titelgebenden Rock'n'Roller. Mhm. Und die Story ist wie für Guy Ritchie-Verhältnisse eigentlich, ja, öfter mal da gewesen. Es geht natürlich um Gangster und das sind so seine Cockney-Gangster-Filme. Da reiht er sich mit ein. Also was Snatch und Lock, Stock und Two Smoking Barrels vorgemacht hat, das macht er hier weiter. Und wir erfahren aus dem Off über eine Erzählerstimme von Mark Strong, der Arthur ist, erfahren wir, was sein Boss so treibt. Er ist nämlich die rechte Hand von einem recht zwielichtigen Typen in London, der im großen Stil mit Immobilien hantiert und da halt sämtliche Politiker und Leute, die irgendwelche Berechtigungen erteilen müssen, alle schön eingekauft hat. Und jetzt tut sich da so ein neues Projekt auf und zwei kleine Lichter in der Gangsterrunde, die sehen da jetzt ihre Chance, ein bisschen Kohle zu machen. Die beiden werden gespielt von Gerald Butler und Idris Elba, One Two und Mumbles in den Rollennamen und die wollen jetzt da eben so eine Immobilie erwerben und oder so aus dem Grundstück da was bauen und da geht's wieder darum, dass sie da eine Berechtigung für bekommen müssen und weil sie das nötige Kleingeld nicht haben, wenden sie sich eben an Lenny Cole, gespielt von Tom Wilkinson. Das ist nämlich der Typ, der jetzt, wie er sagt, die Stadt regiert und ja, der sagt, er macht das mit ihnen und was sie nicht wissen ist, dass der die halt fett verarscht, weil er nämlich den Typ, der die Berechtigung erteilen muss, auch eingekauft hat und dafür sorgt, dass die nicht bekommen und so wiederum dafür sorgt, dass sie ihm 2 Millionen schulden, ne, weil er sagt, hier wurde alles in Bewegung gesetzt und so weiter und deswegen kriege ich jetzt 2 Millionen von euch, was natürlich für die beiden kleinen Lichter sehr viel Kohle ist und die jetzt erstmal nicht wissen, was sie machen sollen. Weil es halt bekannt ist, wenn du dem Kohle schuldest, so, dann geht das eben mitunter auch blutig aus, wenn du da deiner Zahlung nicht nachkommst und so sind sie jetzt halt sehr unter Zugzwang. Jetzt verkehren die in so einer Spelunke, wo eben auch die ganzen anderen Kleinkriminellen rumhängen und da sehen wir dann eben auch viele von den anderen Rollen. Eine davon Tom Hardy, dessen Performance in diesem Film tatsächlich ausschlaggebend war, dass Christopher Nolan ihn für seine Filme haben wollte. Was ich auch lustig finde, also wie du von jetzt hier Handsome Bob zu seiner Figur bei Inception kommst, aber gut. Hat funktioniert. Und in dieser Spelunke tauschen die sich dann eben immer wieder mit den anderen Kleinkriminellen aus und das ist eben so ein Umschlagplatz und da erfahren wir dann auch, dass es scheinbar unter den Gangstern auch jemanden gibt, der immer wieder Informationen an die Polizei trägt, weil die da auch regelmäßig auf dem Plan stehen. Und wie halt eben bei Guy Ritchie-Filmen gibt es dann natürlich auch diese Fraktion. Und das ist schon ziemlich ähnlich wie eben zu Snatch oder Lock, Stock, Smoke and Barrels. Wir kriegen diese kleinen Fraktionen vorgestellt und die überschneiden sich dann alle früher oder später. Kommt es da irgendwie in der Handlung halt zu Überschneidung.
Classic Guy Ritchie mit einem Voice-Over.
Ja. Und hier geht es jetzt so weiter, dass diese Schulden, die One, Two und Mumbles haben, müssen natürlich irgendwie beseitigt werden und jetzt haben sie eine Buchhalterin, die ihnen gegenüber recht positiv eingestellt ist und sie deswegen auch immer wieder mit Tipps versorgt, unter anderem damit, dass da jetzt so ein russischer Gangsterboss ist, der eben mit Lenny auch einen Deal machen möchte und da müssen 7 Millionen angezahlt werden, weil der da so ein Stadion bauen möchte und sie weiß, wann die abgeholt und transportiert werden und schickt dann eben One, Two und Mumbles dahin und so können die ihre Schulden bezahlen. Nur das Ding, naja, im Endeffekt haben die jetzt halt die Kohle von, die für Lenny bestimmt war, geklaut um ihre Schulden bei Lenny damit zu bezahlen. Und jetzt nimmt das Ding halt richtig Fahrt auf, weil dann jetzt eben auch der titelgebende Rock'n'Roller ins Spiel kommt. Dieser russische Gangsterboss hat nämlich ein Lieblingsbild, was ihm Glück bringt, und das landet dann irgendwann woanders. Und ja, das ist, es ist so super verstrickt Quatsch. Und ja. Es ist halt wie üblich für Guy Ritchie eben mit recht lustigen Figuren bespickt und hier und da eben ein bisschen gewalttätig. Das Ganze ist recht dynamisch aufgezogen. Wir haben halt auch hier wieder seine üblichen montagenartigen Schnitte in manchen Situationen. Und ja, also bleibt sich da seiner Linie schon recht treu. Auch wenn dieser Film, wenn wir jetzt mal über das Color Grading sprechen möchten, schon halt sehr stark aussieht wie Anfang 2000er. Also das ist schon, das ist so ein Look, den finde ich einfach, der ist nicht gut gealtert. Irgendwie sieht das heute halt nicht mehr so geil aus, wie man es vielleicht in der Zeit gefunden hat. Mhm. Und es war eigentlich als Auftakt für eine Trilogie geplant. Also man, ich weiß nicht, ob du auch noch bis dahin geguckt hast. Ganz am Ende steht ja dann Rock'n'Roller will return in so und so. Mhm. Ein bisschen wie bei dem Bond-Film. Weil da halt eben Sequels geplant waren, die dann nie realisiert wurden.
Okay.
Na.
War da nicht erfolgreich genug? Weil das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Am Erfolg lag es wohl nicht. Also, weil das hat schon funktioniert. Nicht so erfolgreich wie seine anderen Filme. Der hat 25,7 Millionen im Kino gemacht. Das bei einem Budget von 18 Millionen. Also weit entfernt von einem großen Erfolg. Aber ich konnte nicht rausfinden, warum es nie zu diesen Sequels kam.
Mhm. Naja, er hatte mal in einem Interview gesagt, dass es maßgeblich wegen der Projekte, die schon in der Pipeline waren. Und weil Sherlock Holmes so ein großer Erfolg war, es war vorher ging's nicht geplant, weiter, dass es einen zweiten
hat geben sollte. Den fortgesetzt, dann, ja. Ja, da kam ja die große, und danach kam ja die große Hollywood-Welle von Guy Ritchie, von King Arthur gemacht hat, und diese ganzen großen Blockbuster, die so ein bisschen wegkommen von diesem Gangster-Cockney-Kram. Mhm. War ja erst mit The Gentleman wieder, dass er sich so ein bisschen zu seinen Ursprüngen wieder besinnt hat.
Naja, das ist so gesehen schon der letzte in der Runde hier, ne?
Für Disney. Er hat dann lieber für Disney ein paar Paychecks geholt.
Übrigens, es gibt eine Sexszene, muss ich jetzt nicht unbedingt
die ist super.
Erwähnen, wer da beteiligt ist, aber die sollte eigentlich ganz klassisch aufgezogen werden. Mhm. Das Problem ist, der beteiligte Herr hatte eine krasse Halsentzündung, was dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, so hey, ich will den nicht küssen, ne, weil ansteckend und pipapo, so, das kann halt echt doof enden. Und so sind sie bei dieser eher lustigen Montage gelandet.
Ach so, kam das, die super, die Szene. Also ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall mal untypisch.
Ja, war ganz anders geplant.
Krass, okay.
Na. So, habe ich jetzt eigentlich irgendjemanden aus dem Line-Up vergessen? Also Mark Strong habe ich auch erwähnt, ne? Den finde ich auch halt auch immer toll. Ach so, ja, klar, unbedingt. Jeremy Piven noch, Ludacris, Geoff Bell, finde ich auch immer irgendwie so ein Highlight in solchen Filmen. In zwei ganz kleinen Szenen Gemma Arterton, Toby Cabell eben und, ach so, Thandawi Newton natürlich, hier noch nur Thandi.
Ja.
Und dann habe ich sie, glaube ich, zusammen.
Mhm.
Ja, und ich, also es war schon jetzt nicht so ein krasser Reality-Check, ich finde den immer noch echt cool, aber definitiv nicht so cool, wie ich ihn damals fand. Weil der schon mit so ein paar Sachen daherkommt, wo ich denke, ach Leute, das ist einfach, diese ganze homophobe Nummer, Alter.
Ja, es war.
Das ist einfach nicht mehr lustig, so, und das war es wahrscheinlich auch noch nie, und irgendwie ist das schon krass aus der Zeit gefallen. Also da setzen die sich einfach viel zu sehr drauf, finde ich. Das
fand ich auch nicht so lustig, diesen Running Gag.
Überflüssig.
Hm. Nee.
Aber sonst.
Das ist immer schade, wenn so ein. Also neben der Farbe, die der hat, so ein anderes Element noch gibt, was ihn so fest verortet. So einen Film würdest du heute so nicht mehr machen. Selbst er würde den heute so nicht mehr machen. Mhm. Das ist natürlich dann immer schade.
Ja. Ja, aber eben damit halt schon krasses Produkt seiner Zeit. Aber ich finde eben über, also 80% von dem Film sind schon ganz gut gealtert. Kann man schon auf jeden Fall immer noch gut machen, finde ich.
Ja.
Ja, Guy Ritchie macht halt, was er halt wirklich kann und so. Aber ich finde halt, und das fand ich schon damals, dass er, dass der bei Weitem nicht so gut ist wie Bube, Dame, König, Gras, nee, und Snatch und so.
Also
die Klasse erreicht er nicht, weil das ist Guy Ritchie in Perfektion. Und Smoking Aces fährt so ein bisschen in den Fahrwasser, kommt aber nicht ran, aber hat natürlich so Ansätze davon, hat so bestimmte Szenen und Momente, wo du schon sagst, so ja, okay, ist geil, ist Guy Ritchie. Aber mir kam es so vor.
Aber warte mal, Smoking Aces ist doch nicht von Guy Ritchie.
Nicht Smoking Aces, Entschuldigung. Ich hatte jetzt, ich weiß.
Smoking Aces fand ich richtig cool. Alter.
Ich hatte jetzt so zwei Gedankengänge, weil ich habe mich in dem Film Rock'n'Roller gefragt, wie sie auf Jeremy Piven kam. Und dann dachte ich so, okay, Joe Carnahan hat ja Jeremy Piven in Smoking Aces besetzt. Und das wiederum ist ja so ein ähnlicher Style. Ist ja auch so ein amerikanischer Guy Ritchie-Abklatsch.
Ja.
Aber ich meinte Rock'n'Roller natürlich. Und was mir aber auffällt, ist, dass die Gewalt häufig off-camera ist. Mhm. Also, dass du, wenn einer zusammengetreten wird, dass du halt zwar die beiden Typen siehst, die so eintreten, aber du siehst halt nicht den Typen, der irgendwie, oder hier mit dem Bleistift die Szene, mit Toby Cabell. Stimmt, oder ja. So. Das ist halt alles im Off, oder wo halt die Tür zufällt und du hörst ja diese Schüsse, weißt du, bei den Russen so. Da habe ich mich schon gefragt, so, okay, ging es da um die Altersfreigabe oder so? Weil hier hätte ich natürlich schon gerne. Ja, ist trotzdem Rated R. Also hier hätte ich mir schon gerne irgendwie ein bisschen explizitere Gewalt gewünscht. So, das fand ich halt schon ein bisschen überraschend, dass der oft wegblendet.
Stimmt, es gibt wirklich wenig Momente, vielleicht so ein, zwei, wo das wirklich on camera passiert. Ne?
Ja. Aber Toby Cabell ist tatsächlich als Rock'n'Roller das Highlight, auch wenn er nicht viel Screentime ist, aber er spielt den Megamann.
Ich finde, es gibt so ein, zwei cool Momente, wo, also ich finde den auch natürlich
eine gottescoole
Rolle auf jeden Fall, aber der ist schon auch besser geworden. Also ich finde, da gibt es schon so ein, zwei Momente, die würde er heute wahrscheinlich auch besser spielen.
Ah, der ist schon mein Highlight im Film. Trotz dieser ganzen wilden Charaktere. Aber ist schon krass. Also an ihn konnte ich mich erinnern. Ich konnte mich an diese, wie die diese Eisenbahnschienen langlaufen, weißt du, und diese wilde Verfolgungsjagd von mit den beiden Russen, so, das hatte ich noch super präsent. So, aber,
so geil, dieser Hard-to-Kill-Russe, Alter.
Ja, so hart. Wie die jetzt mal so, ach, scheiße, Alter.
Bleib liegen und dann geht's halt einfach noch ewig weiter.
Ja,
das ist schön.
Mega gut.
Mhm. Ja, das ist schon.
Ich finde auch der super. Der kommt natürlich nicht an die ersten beiden ran.
Nee.
Das liegt wahrscheinlich auch, ich meine, der brauchte noch mal so zwei, drei Filme, um dann den ganzen Senf, den Madonna da reingekippt hat, in seinen Kopf dann wieder loszuwerden. Das,
meinst du, ja.
Revolver, da war ja auch nicht besonders
Boah,
gut.
Boah, nee, das stimmt. Den fand ich auch daneben. Ja. Aber The Gentleman kam auch nicht an Snatch und Bube Dame Königgras ran, aber der war auch wieder
Nein,
so ähnlich.
Aber hat ein anderes.
Der war so ein bisschen wie Rock'n'Roller so. Der war so, okay, mal wieder ein cooler Gangsterflick mit Guy Ritchie, Guy Ritchie, aber jetzt erreichte die Klasse trotzdem nicht von seinen damaligen Filmen. Irgendwie ist der, kommt der da nicht mehr ran.
Ja, Revolver habe ich gar nicht gesehen. Revolver, aber mir fehlen eh noch so ein paar
Sachen. Krass überfordert, Alter. Der hat mich
wirklich überfordert.
Ja, der Film ist super strange.
Okay.
Den musst du dir mal angucken. Bin ich immer gespannt, was du
da mir fehlt ja eh noch einiges von ihm. Aber er ist jetzt auch nicht ein Regisseur, wo ich irgendwie unbedingt alles gesehen haben muss.
Nee, ich auch nicht. Den Madonna-Film muss ich mir jetzt nicht geben, um seine Filmografie zu vervollständigen.
Ja, da, also gucke ich mir sehr viel lieber mal das Original an, zu dem Swept Away.
Doch, komplett durchziehen. Alle Filme, bitte.
Den hast du schon mal rezensiert. Ja, Grüße an Jascha. Weiß nicht. Haben wir sonst noch was?
Nee. Punkte könnte ich vorlesen.
Diesmal Punkte von Rock'n'Roller.
Yes. 7,2 auf IMDb. Metascore ist bei 53 und Letterboxd 3,5. So, Mo.
Ja.
Jetzt darfst du raten.
Ich würde sagen.
Begeistert aus.
Ein denkender Mo.
6,5.
Sehr interessant für einen Audio-Podcast.
Alter, Revolver, der Jason Statham mit Haaren oder was? Was ist denn jetzt los?
Hm. Ich weiß nicht, was er da für einen Film machen wollte. Der ist.
Da haben sie so ein paar Haare oben drauf gemacht.
Alter, das ist ein eigenes Genre, Jason Statham Action?
Was? Steht da bei
IMDb? Ohne Witz, Alter.
Natürlich.
Okay.
Was ist denn jetzt los?
Ein Subgenre.
Kein Scheiß.
Gibt's auch Leute,
es gibt die, das Subgenre Jason Statham Action.
Okay, gibt's da auch Filme, wo er nicht mitspielt, wo Jason Statham nicht mitspielt, aber es ist Jason Statham Action?
Das wäre so geil, Alter.
Das wäre mal interessant.
Ja.
So, Mo, genug überlegt.
Ja, 6,5.
Du bist auf stumm wieder.
Ach, das ist schön. Jetzt hören wir ihn wieder nicht. Alter, was ist hier los?
Jetzt hören wir bei der Punktevergabe nicht. Hast dich auf stumm geschaltet.
Ach so. 6.
Er tippt auf 6.
6,5 hat er, glaube ich, gesagt.
Ja. Machen wir jetzt 6,5. Die Zeichensprache weiter? 6,5, okay. Das ist falsch. Ich bin bei 7,5.
Ja.
Ach.
Ich hoffe, die Fahrradklingel ist nicht auf stumm geschaltet, weil ich gebe ihm auch eine 7,5.
Nee. Sehr gut.
Also Lee und ich klingeln in vertrauter Einigkeit.
So langsam habe ich das Gefühl, das liegt an Mo mit den technischen Schwierigkeiten.
Von mir auch eine 7,5. Ja, was da los?
Hallo?
Ihr hört dich nicht.
Ihr hört mich nicht?
Mo zuckt mit den Schultern und macht den italienischen. Na, da kommt der Italiener davor.
Aber warum?
Er hat gerade die italienische Geste gemacht. Großartig. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir hören ihn nicht.
Ja, keine Ahnung, was wir jetzt
machen. Hallo?
So, kann weitergehen.
Ja, perfekt.
Rock'n'Roller.
Waren wir noch bei Rock'n'Roller?
Nee. Rock'n'Roller war durch, oder?
Ja.
Ja, ja.
Da können wir direkt den Übergang zu dir machen.
Ja. Okay. Zu wem?
Zu Mo.
Na dann, Mo.
Zu Mo? Das bin ja ich. Eieiei. Okay.
Das bist du.
Ja, also. Ich habe eine Serie mitgebracht. Die habe ich jetzt nicht ausgetauscht. Das heißt, guess. Tu so, als wärst du überrascht.
Ja.
Ja, okay. Die Serie gibt's auch schon ein bisschen länger und die wurde mir im Internet auf Instagram andauernd in meinen Feed gespült, weil ich Mystery-Serien scheinbar gut finde und dann dachte das System, dann erzähle ich dir doch mal von der isländischen Mystery-Serie mit Namen Katla.
Oh, Katla. Oh.
Sehr gut.
Guter Katla Mann. Von 2021, richtig?
Korrekt.
Ja.
Ja, das wusste ich aber nicht, weil ich dachte,
wie hätte die jetzt reagiert?
Ich überlege gerade, ob das die, ist da, gibt es da deutsche Beteiligung?
Nicht, dass ich wüsste, ne.
Okay.
Nein, die ist von Baltasar Kormákur und spielt auch in Island und ist exklusiv auf Netflix rausgeplotscht.
Mhm.
Hat eine Staffel, 8 Folgen, alle immer so 45 Minuten lang. Ist also ein schneller Binge, wenn man das mag. Ich nehme mal an, dass mir das angezeigt wurde, weil ich halt sowas wie Dark zum Beispiel sehr gut finde. Und es gab ja zu Dark immer wieder jetzt vor kurzem so Gerüchte, so nach dem Motto, da wird es eine zweite Staffel geben oder es wird ein Prequel geben und die Originalmacher sind wieder dabei. Und dann habe ich mich da schon ein bisschen aktiv mit beschäftigt und deswegen nehme ich mal an, ist das da reingeflotscht, weil andere Leute behaupten, das hier hat so ein bisschen Dark Vibes. Das könnte man dann auch gut finden. Also habe ich es mir angeguckt. Es geht um einen kleinen Ort, der heißt Vík in Island und in Vík sind kaum noch Menschen da, weil der große Vulkan, der da ist, nämlich mit dem Namen Katla, ist ausgebrochen und hat die ganze Stadt nahezu in einen Ascheort verwandelt. Das ist auch gleich visuell das, was am meisten auffällt. Der ganze Ort hat so eine dreckige Asche-Oberschicht und dann hast du halt diesen schönen Look, weil die haben tatsächlich eben einfach Berge da und da ist es kalt und da ist es nass und das ist alles so ein bisschen schwarz-weiß-blau, sind da so die vorrangigen Zahlen. Und es passiert schon in der ersten Folge gleich, dass eine rätselhafte Person aus der Asche auftaucht. Wir sehen also einen Frauenkörper, der komplett mit Asche, mit einer klebrigen Aschemasse bedeckt ist, taucht auf. Und das ist dann der Startschuss, der die Bewohner in dem Ort, die dann noch da geblieben sind, aus verschiedenen Gründen, die sich dann eben mit diesem Rätsel auseinandersetzen müssen, aber in großen Teilen halt eben auch mit ihrer eigenen Vergangenheit, denn es stellt sich raus, dass die Person, die da auftaucht, schon mal da war, und zwar 20 Jahre vorher. Und du als Zuschauer denkst du dann gleich nach Folge 1, das ist wohl ein Zeitreise-Mystery, ich bin in ein Loch gefallen und hier wieder rausgekommen Ding. Und das ist es nicht, das ist was anderes. Aber es spielt halt mit diesen Dingen und das machen sie auch wirklich gut. Das Setting ist halt super, das sieht halt geil aus, bis auf die Male, wo sie mit Greenscreen arbeiten. Das ist glücklicherweise nicht so oft. Ich weiß auch nicht genau warum, weil man sieht, dass sie da schon irgendwo im Kalten gedreht haben. Mhm. Und warum sie dann bei so belanglosen Szenen zum Teil Greenscreen benutzen, will sich mir nicht so richtig erschließen, aber vielleicht ist das hinterher, musste nachgedreht werden oder so. Da sieht man dann schon, dass da nicht so viel Geld drin ist. Aber ansonsten, wenn du diese schwarzen Aschefelder siehst und diese gewaltigen Gletscher und dann die karge isländische Landschaft sowieso, dann ist das schon so eine Atmosphäre für sich. Spielt hier, ne, sagt man ja auch immer so gerne, die Natur spielt hier mit. Die ist einer der Hauptcharaktere. Das ist schon wirklich gut. Der Kniff an dieser Serie ist halt eben, dass diese Person, die da aus der Asche auftaucht, wird nicht die einzige sein, die auftaucht. Und das machen sie so 3 Folgen lang sehr geschickt, dass sie das hier ist, das erste ist noch nicht aufgelöst und flutsch kommt schon was zweites und flutsch kommt dann was drittes und das wird dann immer größer. Es bleibt auch bis zum Ende hin so, dass es ist hier kein schaimalanischer Twist zu erwarten, sondern das, was du da siehst, ist eine Metapher für etwas anderes. Und die Schauspieler reagieren dann zum Teil so, dass man sich die ganze Zeit fragt, was ist denn hier los und warum ist das hier los? Und es ist auch sehr fordernd und ich habe für diese 8 Folgen 3 Tage gebraucht, das mache ich normalerweise schneller, weil ich brauchte dazwischen einfach mal eine Pause, weil mich so 1-2 Charaktere in ihren Entscheidungen richtig geärgert haben und richtig genervt haben. Hm. Und der Payoff kommt in Folge 8.
Immerhin.
In Folge 8.
Wenigstens kommt ja.
Ist es,
denkt Lee.
Naja.
Ja, ist, also in Folge 8 ist das Bild rund und dann öffnet das wieder so die David Lowery Schublade der Metaebene und dann kannst du sagen, ach deswegen, und dann sollte das alles so sein. Man kann das aber auch richtig blöd finden.
Mhm. Hat das das bei dir aufgewogen?
Bitte?
Hat das für dich aufgewogen, was du davor nervig fandest?
Ja. Okay. Ja, ja. Also das es war schon sehr nervig und aber die dadurch, dass du die Schauspieler nicht kennst, finde ich, gerade bei Serien, stopfst du die nicht automatisch schon in Schubladen. Ne? Wenn Johnny Pants kommt, dann weißt du, ah, das ist immer der Bösewicht. Und das ist hier nicht, weil ich kenne niemanden von den Schauspielern. Und die weibliche Hauptperson wird hier von einer isländischen Sängerin namens Gudrun gespielt. Ist wohl ihre erste Schauspielrolle. Und die macht das auch wirklich gut. Da nimmst du das alles ab, was sie da emotional spielt. Wir lernen halt eben die Charaktere auf dieser Insel kennen. Gudrun ist eine davon, die lebt mit ihrem Vater noch auf der Insel. Und Gudrun hat auch einen Mann. Und die sind noch auf der Insel verblieben, weil sie auf der einen Seite Meldungen über den Ausbruch vom Katla jeden Tag weitergibt an Nachrichtenstationen und an Wetterstationen und sowas, damit man das trackt. Mhm. Und ihr Vater ist so alt, dass er sagt, ich gehe hier nicht weg, egal was ist. So, und ihr Mann wiederum, die haben noch ein paar Kühe und Kälber und weil die Versorgung sichergestellt sein soll, bleiben die halt da und werden dann immer von so einem Hybrid-Amphibien-Fahrzeug versorgt. Einmal die Woche kommt das und bringt dann Stroh, Heu. Und dann ist noch die Besitzerin eines Hotels vor Ort geblieben für den Fall, dass eben Zimmer gebraucht werden, weil Rettungsmannschaften kommen müssen, etc. Mhm. Dann ist der Polizist des Ortes ist da geblieben, der gleichzeitig auch eine stark religiöse Rolle hier spielt, weil er irgendwo im Laufe seines Lebens zu Gott gefunden hat. Seine Frau ist ans Bett gefesselt, die ist sehr, sehr stark krank, deswegen kann sie auch nicht weg, die ist also auch noch da. Und all diese Leute verbindet das Leben auf dieser kleinen Insel, aber halt eben die Dinge, die dann aus der Asche kommen, fordern die alle nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und es gibt dann auch einen Strang, der wirklich recht brutal ist für so eine Serie. Mhm. Und Folge 8 ist wirklich insofern besonders, weil der Payoff so gut ist, weil die 3 Dinge tun, von denen du normalerweise sagen würdest, die macht ihr jetzt nicht, das traut ihr euch nicht. Okay. Und genau die machen die. Und dadurch ist das wirklich gut und glaubhaft zu Ende erzählt. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also es ist natürlich durchzogen von Twists, damit du immer dran bleibst. Mhm. Und die Grundidee, dass etwas eben da aus dieser Asche auftaucht, die wird dann auch so ein bisschen kolportiert noch, so dass die Frau aus dem Hotel sagt, ja, in alten Büchern habe ich schon mal gelesen, bla bla bla, die alte Geschichte, wie auch bei Widow's Bay zuletzt oder so, das gab es alles schon mal und es hat Gründe, warum das so ist. Und das ist auch alles gut. Sie machen einen großen Fehler, der aber glücklicherweise dann total hinten wieder überfällt. Sie versuchen an einer Stelle wissenschaftlich etwas zu erklären, weil auch ein wissenschaftliches Team vor Ort ist und die kommen dann mit einer Lösung, warum das so ist. Und dann denkst du dir so, oh, Alter, der älteste Hut, wo geht? Mhm. Ja, so wirklich Akte X lässt grüßen und dann denkst du so, das ist scheiße. Also das müsst ihr direkt wieder fallen lassen. Glücklicherweise wird dieser Pfad nicht ausgelatscht. Okay. Das spielt dann keine Rolle mehr. Sondern es ist halt eben, die Auflösung ist nicht klassisch Thriller und die ist auch nicht klassisch Mystery. Sie ist aber in sich trotzdem rund. Und das fand ich wirklich schon gut.
Das klingt ja nach einem wilden Ritus.
In der Mitte hatte ich so ein leichtes, jetzt kommt mal aus dem Knick, erzählt mal schneller, weil auch so, es gibt so zwischenmenschliche Dinge, die dann ein bisschen ziehen, die sie ein bisschen länger brauchen. Obwohl die Folgen nur 45 Minuten sind, wenn du aber eine Viertelstunde mit Zwischenmenschlichem verbringst und dann ein bisschen die Landschaft hast und dann dauert es mir halt manchmal zu lange. Außerdem hat der Mann von Gudrun, ich werde auch nicht müde, das nochmal zu sagen, warum auch immer 8 Folgen dann eine Fifi auf oder seine Haare sehen halt so aus, das tut mir sehr leid für ihn, aber das hat mich die ganze Zeit rausgeholt. Ich kann den dann nicht ernst nehmen. Wenn der in einem ernsten Dialog führen soll mit seiner Frau, so, und dann hat der so eine Pudelmütze auf und darunter guckt, so, also dünnes Gestrüpp raus die ganze Zeit, dann wäre ich verrückt. Egal. Kann er ja nichts zu wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht spielt er auch irgendwie in einem Jason Statham-Film ein Bösewicht mit Glatze und deswegen musste das so sein. Aber, ansonsten ist das wirklich schon was Besonderes. Also ich verstehe schon, warum im Internet die Leute da durchweg positive Kritiken hinterlassen.
Hm. Okay. Mhm. Klingt recht durchwachsen, was er da beschreibt, finde ich.
Also ihr habt dann, also ich weiß ja, dass Gessi nicht gesehen hat, du hast sie aber auch nicht gesehen. Hast du denn schon davon gehört, dass es die gibt?
Nee,
okay.
Nee.
Das finde ich auch immer spannend, wenn du einfach mal eine Buchstabenkombination eingibst bei Netflix und dein Netflix ist auf Amerika geschaltet oder sowas, was du da zum Teil für Serien findest. Ich wusste ja auch nicht, dass die existiert. Ich musste das explizit eingeben und jetzt kriege ich halt ähnliche Sachen vorgeschlagen, von denen ich auch nicht wusste, dass es die gibt. Das finde ich schon ganz spannend. Wenn jetzt so die Frage ist, ob das zum Beispiel mit sowas wie Dark mithalten kann, dann ist das natürlich nein.
Ja.
So.
Du hast, glaube ich, hast du erwähnt in der Rezension, dass du Dark 3-mal gesehen hast inzwischen?
Ja.
Schon krass.
Ja, ich finde die super. Ich mag die sehr gerne. Vor allem die erste Staffel sind, auch wenn ich das jetzt alles schon kenne und sowas, sind einfach ein paar richtig geile Momente und das haben sie auch super gecastet. Die Leute, die Kinder spielen, die dann später die Erwachsenen sind und sowas. Ja, also Dark ist für mich eine 10 von 10.
Das fand ich die eigentliche Herausforderung bei der Serie. Das so zu besetzen, dass du die Leute auch eine Chance hast, die in den anderen Zeiten wiederzuerkennen. Ja.
Also damit kann das, will es auch nicht. Aber es ist ja immer dieser große Mystery-Topf. So, und wenn du ein Faible dafür hast, dann würde ich schon sagen, dann guck dir die Serie an. Mhm. Also die macht genug mit diesen Themen eben und hat noch die große, große Grundidee hier, werde ich jetzt nicht sagen, das soll ja jeder für sich erfahren, aber die macht das dann halt ganz geschickt, wie die damit arbeiten.
Okay.
Und wie gesagt, es gibt so, 3 Folgen lang wirst du sagen, Alter, das ist doch nicht normal. Ja, du reagierst ja gar nicht normal. Da passiert jetzt das, jetzt müsstest du dies tun oder das mal fragen und das tun sie nicht und es hat aber einen Grund nachher, beziehungsweise du kriegst einen emotionalen Payoff ganz am Ende. Mhm. Aber das fordert natürlich auch, dass du das durchstehst. So, und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere nach Folge 3 sagt, das da ist Quatsch, jetzt gucke ich nicht weiter.
Ja,
okay. Und deswegen will ich davor warnen.
Das ist gut, ja.
Das hat schon noch einen Grund. Und wie gesagt, diese 3 Dinge, die dann in Folge 8 passieren, die zwangsläufig auch passieren müssen, und sich das dann zu trauen, Hut ab.
Okay.
Ja.
Klingt gut.
Ja.
Ja.
Ich fand die auch gut. Ja.
Wir werden mal sehen, ob wir uns die angucken.
Ja, ich bin gespannt. Also, weil ich hatte das gestern gesagt, ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden.
Hm. Hast du jetzt 2-mal.
Weil es halt sehr viel Raum für Interpretationen lässt. Ne? Und sehe ich das am Ende nur so oder ist das wirklich so gedacht gewesen von den Filmemachern? Und gerade solche Sachen, wenn es dann eben um Beziehung geht und es geht auch um Verlust und sowas und überhaupt das isolierte Leben auf so einer Insel. Es ist ja spannend, was lese ich da rein und ist das so? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Also guckt die mal einmal und dann, wir hatten da einen Aufruf gemacht, ne? Guckt die und dann meldet euch bei mir und dann können wir drüber reden.
Mhm. Hier ist der erneute Aufruf.
Also, ja, sehr gut, mach mal.
Ja.
Wenn einer die gesehen hat, gerne mal kommentieren hier.
Mhm. Genau, wenn ihr also die Zahlen sind auch ganz, ganz ordentlich. 7 bei IMDb. Metacritic gibt's nicht, leider. Und Letterboxd gibt's auch nicht, weil es ja eine Serie. Und Letterboxd kommt ja nicht aus dem Quark, das mit den Serien zu machen. Deswegen kann ich euch nur IMDb. Ich könnte euch Rotten Tomatoes anbieten. Das hat 100% bei 11 Kritiken. Das ist aber nicht besonders aussagekräftig. Und vom Publikum 79.
Okay.
Ist bestimmt nicht für jeden, aber ruhiges Erzähltempo. die Optik ist wirklich gut, wenn sie da in den Gletschern rummachen. Auch das, wie sie das gemacht haben mit dieser Aschepampe, die die Personen da auf dem Körper haben. Das sieht schon ganz geil aus.
Okay.
Dann entscheiden wir mal den Bums jetzt mit Lees Tipp.
Ich sag 7.
Ja, also das weiß ich nicht mehr so genau.
Ich glaube nicht.
Es war 7 oder 7,5. Ich bin hier fair und lese an der Podcast. Ja, also in meiner ersten Folge mit, es kann sein, dass ich mit Guest gesagt habe, dass es eine 7 war oder eine 7,5. Deswegen, ich würde jetzt den Punkt hier schon geben.
Okay.
Ja, es macht ja nicht viel aus.
So fair müssen wir schon sein.
Ich glaube, er hat ihm eine 7,5 gegeben und ich glaube, ich hatte hier eine Nullrunde, aber ist auch fein. Also wenn du sagst, der halbe Punkt hätte keinen Unterschied
gemacht. Nee, das ist, also er hat 1,5 miese, damit ist er
okay.
Egal.
Stimmt, wir machen jetzt deine Variante, da, nicht das Fortführende, sondern ist ja, geht ja dann immer pro Punkt, ein Punkt pro Episode.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Also, du kannst das machen, wie du willst.
Nein, das ist Spaß.
Nicht neue Regeln. Nee.
Es sind nicht neue Regeln, er betont es wieder. Ja, hast du recht. Siehst du, der Champ ist weg. Am Mike. Wir haben Punkteraten für sich entschieden. Tja. Kein Unentschieden, ja, wie bei uns, sondern hier ist wieder Dominanz. Schweizer Dominanz.
Aber ja, du hast doch noch einen, oder nicht?
Ja, aber der wird ja nicht geraten.
Ja, aber ich kann ja trotzdem den auch noch raten.
Zählt er mit rein, ja?
Nö, muss nicht.
Ach, das nicht, muss nicht.
Nee. Je nachdem, was ich für ein Gefühl habe.
Ja, genau. Ich habe jetzt einen Puffer von 1,5. Kann ich mal.
Ja, Puffer von 1,5. Schauen wir mal. Ist nicht so leicht.
Ja, okay.
Ich kann mal mit der Einstiegsfrage mal anfangen und jetzt enttäuscht mich nicht, weil Mo hat hier Pacino gesagt. Ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt schon ein paar Jahre und wenn ich dich fragen würde, wer ist mein Lieblingsschauspieler?
Ja, bitte, Tom Hanks.
Naja, danke, Alter.
Apropos, war Hakan, der über Finch gesprochen hat bei uns, ne? Ich dachte, Mo wäre es gewesen.
Nee, Mo war es, oder? Hast du nicht über Finch geredet?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, ja.
Ich bin mir sicher, dass du was warst.
Ich glaube, das war Hakan.
Echt? War das
ja,
Hakan?
Ich meine ja, irgendwie.
Ich hatte Mo im Kopf.
Ja, den habe ich jetzt mal nachgeguckt. So, reiche ich Punkte nach.
Den hast du
7.
Wie fandst du den?
Ich fand den okay. Ich fand den relativ generisch. Also die Storys in der Art wurden wirklich schon besser erzählt.
Also gutes Stichwort, weil ich habe mal so Tom Hanks Spielfilm-Credits überflogen, so wie viele hat. Mhm. Und da sind so um die 60 Langfilme. Also ich habe jetzt nicht Woody in Toy Story gezählt oder irgendwie seine Narrations oder seine Serien oder seine Dokus, sondern wirklich nur die fiktiven Filme. Und davon habe ich circa 50 gesehen.
Okay.
Und mir fehlen die ganz neuen, die du gerade genannt hast, Finch, News of the World und so habe ich noch nicht gesehen und diesen Greyhound und wie die alle heißen.
Ach, witzig, kenne ich alle. Ja.
Die kennst du alle. Mhm. Und mir fehlen seine ganz alten. Also wirklich ja, ganz früh.
Aber erlaub mir mal die Zwischenfrage. Warum ist das so? Wenn das doch dein Lieblingsschauspieler ist, warum stürzt du dich dann nicht auf die neuen Sachen, wenn die kommen?
Was ist da los? Ich habe von Will Ferrell alles gesehen.
Ja, warum hast du die Frage jetzt nicht gestellt, als wir beide aufgenommen haben? Jetzt der Schweizer da, jetzt musst du triezen und musst dir so eine kritischen Fragen auf einmal bringen, ja? Jetzt musst du ihn beeindrucken, ich verstehe, ja. Okay,
nein, also, ich habe von Daniel Day-Lewis auch nicht alles gesehen, aber ich bin dran.
Ich bin ja noch jung, ich habe ja noch Zeit, irgendwie
ja,
viel zu machen.
Blutjung
ist ja nicht. Deswegen.
Jung, sportlich,
aber
dynamisch.
Nee, so ist es ja bei mir, wenn ich jetzt jemanden besonders mag, dann, und da kommt was Neues, dann freue ich mich doch und gehe dann los.
Aber ich habe doch vorhin erwähnt, ich binge doch ungern. Und ich binge auch nicht gerne gleiche
nicht
Schauspieler in verschiedenen Filmen.
Nicht mal den Lieblingsschauspieler.
Nicht mal mein Lieblingsschauspieler, ne.
Eben, und wir haben gerade Toy Story gesehen, deswegen kannst du ja nicht.
Ja, gut, den würde ich nicht zuziehen, aber ja klar. War auch ein Tom Hanks-Film, theoretisch. Mhm. Nee, aber jetzt aus dem Jahr 1986, ein Film, den ich noch nicht kannte, Nothing in Common. Sie haben nichts gemeinsam.
Kenne ich auch nicht.
Hast du auch nicht gesehen? Nee. Ja, und deswegen auch auf meiner Watchliste, weil Tom Hanks Hauptrolle und nicht gesehen. Bekannter Regisseur, Gary Marshall, Regisseur von Pretty Woman und nochmal eine Tom Hanks-Kollabo, eine Klasse für sich, A League of Their Own, den wir hier schon rezensiert haben, den wir ja mochten. Mhm. Und hier an der Stelle könnte mich Mo fragen, ob ich die Serie schon gesehen habe. Und ich würde sagen.
Hast du die Serie schon gesehen?
Nee, die kenne ich nicht. Und du müsstest jetzt an dieser Stelle sagen, so, ja, ist auch nicht weiter der Rede wert.
Die ist auch nicht besonders.
Okay. Danke dafür.
Läuft mit eurem Reenactment, Alter.
Voll natürlich, oder?
Ja, total, ey.
Ja. Also, Tom Hanks Figur in dem Film heißt David und ist ein super erfolgreicher und beliebter Werbefachmann. Kommt in die Firma, lacht halt, ist Classic Tom Hanks, ja, macht Sprüche, geht so zu den Interns hin, weißt du, wirft so einen Basketball irgendwie in diesen kleinen Korb rein und sagt so, ey, ist Kinderarbeit überhaupt erlaubt, was sucht ihr denn hier so und lacht so, weißt du, und geht wieder raus und macht Scherze mit der Sekretärin und so und jeder mag ihn, jeder grüßt ihn und so. Und hier habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil, Alter, Tom Hanks ist für mich so die treueste Seele der Welt, weißt du, ob jetzt Castaway mit Jenny die Geschichte, ob jetzt, keine Ahnung, ob jetzt, Quatsch, Castaway, Forrest Gump, oder ob jetzt bei Castaway ist er ja auch,
zu seinem Volleyball, die war schon.
Bei Castaway ist er auch verheiratet und, weißt du, der Gedanke an seine Frau und die Uhr und so hält ihn ja irgendwie am Leben auf dieser Insel und so. Er ist ja immer treu und hier ist er halt so ein Bachelor. Hier ist er halt so ein Flachleger, weißt du, und verführt halt gerne Frauen, aber bindet sich halt nicht gerne, weißt du, und hat dann mal die eine und die andere und so. Mit der einen hat er ein bisschen länger was zu laufen, aber so richtig binden will er sich da nicht, aber grundsätzlich, wenn da so eine hübsche Dame über den Weg läuft, dann macht er ihr schon Avancen. Und gräbt also quasi alles an, was ihm gefällt. Und so Tom Hanks in der Rolle, weiß nicht, also fand ich schon ein bisschen ungewohnt. Mhm. Und dann lernt er die Tochter eines Airline-Magnats kennen. Ich weiß nicht, sagt man Magnat an der Stelle? Auf jeden Fall so ein Airline-Boss. Und seine Agentur, die Werbeagentur von David, soll halt eine Werbekampagne irgendwie gerade starten für diese Airline und so. Und deswegen ist gerade dieser Airline-Chef da und seine Tochter, die für ihn arbeitet.
Okay.
Und er verguckt sich in die Tochter. Natürlich haben die schon vorher so leichten Kontakt in der Hotellobby, ohne zu wissen, dass das die Tochter von dem Chef ist. Mhm. Und dann sitzen die am Tisch und sie kommt dazu und sagt so, ja, hallo, ich bin die Tochter und so. Und hatten da schon so eine peinliche Begegnung, wo er sie schon leicht angegraben hat. Gesagt hat, ja, ich muss jetzt in einem Geschäftstermin, aber vielleicht kannst du mir deine Nummer geben und so. Aber auch da sollte später was laufen. Und alles könnte kaum besser laufen. Das heißt, es könnte eigentlich ein Happy-Film sein. Wenn da nicht der Anruf von seinem Vater Max wäre. Weil Max ruft ihn an, nachdem die beiden zum ersten Mal irgendwie, also nachdem er und die Tochter da zum ersten Mal irgendwie Sex haben und dann am nächsten Morgen kriegt er den Anruf von dem Vater. Und er sagt, Davids Mutter, also seine Frau, hat ihn verlassen nach irgendwie 40 Jahren Ehe und so. Und er ist jetzt alleine und zudem hat er irgendwie seinen Job verloren. Und jetzt muss sich David praktisch um seinen Vater kümmern, weil der gerade irgendwie Hilfe braucht an jeder Ecke, während seine Mutter ihre neu gewonnene Freiheit so ein bisschen genießt und dann irgendwie auch anbandelt mit verschiedenen Männern und sich mit denen trifft und datet und so. Mhm. Und super interessant an diesem Setting ist die Besetzung der Eltern, weil das sind zwei absolute Hochkaräter. Er wird gespielt von Jackie Gleason, okay. 1916 geboren, Minnesota Fats, wie wir wissen, in Haie der Großstadt. War auch der Sheriff so in den Smokey and the Bandit Film, also hier ein ausgekochter Schlitzer in den Burt Reynolds Film, auch legendär. Während der Dreharbeiten schon übelst gezeichnet, so Krebs, Diabetes und alle möglichen Sachen und so weiter, war auch sein letzter Film, also er ist ein, zwei Jahre später gestorben und hat das gerade noch so durchgestanden, diesen Film noch zu drehen. Mhm. Und seine Frau, die sich praktisch von ihm trennt, wird gespielt von Eva Marie Saint. Alter, die Faust im Nacken, okay. Übrigens an der Seite von Marlon Brando und gerade hier Jackie Gleason erinnert mich auch stark an den alten Marlon Brando, so vom Typ her. Und der unsichtbare Dritte mitgespielt, die lebt übrigens noch mit 102 Jahren.
Oh wow.
Also die und Mel Brooks wäre auf jeden Fall ein gutes Paar. Also die ist...
Aber Anne Bancroft lebt doch auch noch, oder nicht?
Noch nicht gestorben. Ja, Anne Bancroft lebt auch noch, stimmt. Ja,
siehste, siehste, hier Mel Brooks seine Frau wegnehmen, oder?
Nee, das nicht. Dann haben wir noch Nebenrollen Hector Elizondo, den man ja durchaus kennt, wo es hier auch so ein paar Running Gags gibt, was seine Glatze angeht. Und er versucht, die dann irgendwie zu retuschieren, weil dann so ein Fotoshooting, erst spielt halt den Chef dieser Werbeagentur und demnächst steht halt so ein Fotoshooting an von wegen so, ja, hier Chef von einer Werbeagentur mit Titelcover und so. Und er versucht dann, seine Glatze irgendwie zu kaschieren mit einer schicken Mütze oder setzt sich dann eine Perücke auf, die dann auch so fake aussieht und so. Und versucht dann jedes Mal irgendwie und sagt dann, ja, wie sieht denn das aus, wie sieht denn das aus und so. Und
schicke Mütze ist aber auch toll, ey.
Ja, ja. Dann haben wir noch irgendwie Stella Ward als die besagte Tochter von diesem Airline-Typen. John Capello spielt mit. Den haben wir in Breakfast Club gesehen. Der ist der Hausmeister im Breakfast Club.
Alter.
Also in den 80s definitiv auch ein bekanntes Gesicht. Mhm. Dan Castellaneta ist dabei. Ken Simpsons-Fans.
Na klar.
Mike Haggerty durften auch ein paar Leute aus den 80ern kennen. Mhm. Und wer ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen war, fand ich auch interessant, war John Goodman. Den wollte man hier anstelle von Tom Hanks besetzen, was ich schon interessant finde, weil ich finde schon, der ist ein bisschen anderer Typ. Ja. Kann mir schon vorstellen, dass Tom Hanks und John Goodman in ähnlichen Filmen mitspielen oder teilweise vielleicht sogar im gleichen Film mitgespielt haben. Aber
also so diesen Lebemann, den hat er ja schon öfter gemacht, ne? Also John Goodman, dass der so ein bisschen dieses Schlitzohr,
was. Ja, bei Badenfink stimmt, war er auch so.
Genau.
War er auch,
ne?
So ein, hat er auch
ja
die
eben hier so dieser, so. Oder ja, genau. Mhm. So dieser eben windige Filmproduzent oder was er da bei, wie hieß der? Martinet.
Ja, stimmt, bei Martinet ja auch.
Ne? Also so dieser, das ist ein Typ, der irgendwie kein Kostverächter ist und so, den kann er schon. Aber dass er jetzt dann so ein Womanizer irgendwie...
Zudem ist er so ein bisschen, also so, was du gerade sagst, so, er, bei ihm hat das immer so ein bisschen was Schlitzohrhaftes.
Genau.
Und ja, bei Tom Hanks ist es ja immer so irgendwie rein und pur irgendwie.
Ja, aber deswegen ist es schon eine komische Besetzung, wie du eingangs ja meintest. Ne? Also das bringt er ja archetypisch nicht mit.
Ja, ist schon irgendwie untypisch. Aber gut, funktioniert. Das ist halt Tom Hanks so. Der ist natürlich auch ein Highlight in dem
alles.
Film.
Auch der kann alles. Der kann alles.
Der kann alles, ja.
Außer Geppetto.
Ja, habe ich nicht gesehen. Gehört auch zu den Filmen, die ich nicht gesehen habe.
Ja, der ist auch nicht einfach.
Du hast sie alle gesehen, weil die neuen von ihm. Ist ja krass, ey.
Tatsächlich, ja. Oder? Also zumindest die du jetzt aufgezählt hast. So.
Das sind alles die Filme, die mir noch fehlen. Hier Pinocchio, News of the World, Greyhound und wie die alle heißen. Ja, aber offensichtlich habe ich auch nicht allzu viel verpasst.
Ah, Greyhound kann man schon machen.
Ja?
Ja.
Okay. Gucke ich mir auch früher oder später an, um die Filmografie zu vervollständigen. Jetzt habe ich erstmal einen alten geguckt, von dem nämlich Nothing in Common. Auch noch nicht alle von der damaligen Zeit abgehakt. Ich glaube, Bachelor Party heißt der eine, wo er mitspielt. Den kenne ich auch noch nicht. So ein bisschen ja, College-Film. Fehlt mir auch noch, aber ja, will ich früher oder später hier bringen. Jetzt erstmal zurück zu Nothing in Common. Sie haben nichts gemeinsam. Das Problem an dem Film ist, die erste Hälfte ist halt relativ locker flockig, weißt du, so dieses Tom Hanks Ding und diese leichten Verwechslungen und dann wie er sie angerät und sie ist eigentlich mit dem Vater. Aber wo dann die Geschichte mit dem Vater dazu kommt, kippt der dann in der zweiten Hälfte, der Drama-Anteil wird halt so hoch, dass es nicht mehr ausgewogen ist.
Und dann, und ganz kurz, bezieht sich das Nothing in Common auf ihn und seinen Vater oder auf ihn und seine Lady?
Nee, das bezieht sich in erster Linie auf ihn und seinen Vater, weil es geht tatsächlich primär dann um diese Vater-Sohn-Beziehung. Und dass der Vater ihn vernachlässigt hat, aber dass er natürlich auch gewisse Parallelen zu ihm sieht und sagt so, ja, ich war ja auch wie du damals und konnte irgendwie jede Frau rumkriegen so und ist so ein bisschen neidisch auf ihn. Mhm. Aber jetzt mittlerweile guck mich an und so, die Zeiten sind lange vorbei und bla. Also du siehst, die beiden haben schon irgendwie Parallelen, aber haben sich nicht mehr so richtig viel zu sagen. Und der Vater wird natürlich neben dem Verlassen von der Mutter wird er natürlich von einem anderen Schicksalsschlag noch irgendwie gebeutelt und das wird in der zweiten Hälfte dann emotional, beziehungsweise es will emotional werden und das passte irgendwie nicht zu der leichten Tonalität der ersten zwei Drittel und deswegen ist der Film sehr, sehr unausgegoren. Und das ist mein großer Kritikpunkt an Nothing in Common. Also du hättest hier wahrscheinlich auch kein gutes Haar dran gelassen, Lee. Insofern.
Ja, aber also die ersten zwei Drittel machen dann entsprechend Spaß oder?
Ja, auch bedingt. Auch kein Highlight. Ist jetzt auch kein Big oder so aus der damaligen Zeit, okay. Weißt du, wo du sagst, du ist halt wirklich ein cooler Film oder so, sondern ist auch so medium geil, aber schon halt leichter und besser zu konsumieren. Und dann auf einmal wird's halt dramatisch und ernst und so. Du denkst halt so, ja, gut, jetzt soll ich halt hier mitfühlen, so nachdem du mich hier auf eine Komödie vorbereitet hast, drei Viertel des Films. Also,
aber wie ist das? Weil man hat ja dann schon
komisch gewichtet.
Durch Big und solche Filme, ne, so den Tom Hanks aus der Zeit ist ja eben, wie sagst jetzt eher so mit so einer leichten Tonalität ja. Und jetzt hast du das in dem Film und dann kippt das ins Dramafach. Hat er dann da auch was zu spielen, wo du dann zumindest was ja. Von dem Tom Hanks hast, der einfach ein sehr guter Schauspieler ist?
Oder? Ja, ein bisschen hat er da schon zu spielen, definitiv. Okay. Aber es ist aber auch nicht so jetzt wie, keine Ahnung, wie jetzt, das ist jetzt kein Philadelphia, wo du jetzt siehst, okay, hier ist der zukünftige Oscar-Preis, der Tom Hanks. Also okay. So weit geht's nicht. Aber schon so, dass es dann in ernsten, ruhigen Momenten dann ja emotional wird und wo dann Jackie Gleason und Tom Hanks halt irgendwie zusammen eine ernste Szene spielen. Also das definitiv schon. Aber irgendwie ist immer noch der Scott und Hooch und Schlappe Bullen beißen dich Tom Hanks halt in einem dramatischen Kontext. Okay. Es ist halt noch nicht der 90er Jahre ausgereifte Schauspieler Tom Hanks Typ. Aber wie ich schon zu Mo gesagt habe und wie ich auch hier schon tausendmal gesagt habe, er ist mein Lieblingsschauspieler. Das heißt natürlich nicht, er ist der Beste von allen so. Weißt, es gibt natürlich Leute, er ist kein Daniel Day-Lewis, aber er ist trotzdem ein krasser Schauspieler. Aber ich mag ihn einfach so vom Typ und deswegen wertet er für mich immer einen Film auf und so macht das hier auch. Aber der Film selber ist schon nicht wirklich eine Empfehlung. Ja. Und das Nothing in Common.
Nicht, dass du dir das noch kaputt machst, wenn du jetzt die ganzen alten Dinger guckst und die findest du alle doof.
Nee, das macht bei mir nichts kaputt. Deswegen, bei mir machen Sequels auch nichts kaputt. So, wenn jetzt Jurassic Park 14 gedreht wird und der ist scheiße, nehmt mir das trotzdem nicht Jurassic Park 1 oder die ganzen Star Wars Serien und Teile und so. Ich finde, das macht nichts kaputt, sondern das ist so, ja gut, muss man nicht gut finden, kann man als Ergänzung sehen, man muss nicht vergleichen mit den ursprünglichen Teilen, aber nee. Dazu hat er einfach zu viel gute Sachen gemacht. Mhm. Ja, aber bei 60 Filmen können ja nicht nur Goldstücke dabei sein.
Nee, aber ich bin da bei dir, der wertet alles auf.
Ja, voll.
Logisch.
Aber tatsächlich mag ich auch so, wie er sich privat gibt und so. Und auch keine Skandale und irgendwie seit Ewigkeit mit seiner Frau verheiratet. Finde ich auch immer cool, wenn das so,
ja,
wenn
das
so
eine langlebige Hollywood-Ehe ist. Corona-Patient Zero war, ne? Also wenn
stimmt, es
in die
ersten,
USA
ja.
geht,
ja,
so,
stimmt,
das war das doch so ein Ding, ne?
Alleine schon deswegen, Bruder im Geiste, ja, ich, Nummer 45 in Berlin.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Ich wurde auch noch nummeriert irgendwie damals, als ich bei dem Ausbruchpunkt da aufgelegt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe.
Nee, oder warte, war das nicht so, dass der mit seiner Frau in Australien war und die dann dort irgendwie erst in Quarantäne mussten oder so? Aber er war ja schon auch eben einer, der, wo es recht früh bekannt war, ne?
Ja, ja, der war einer der ersten, ja, von den prominenten Leuten, ja, definitiv. Das war schon einer der größten Namen damals. Ja, wegen irgendwas war er damals in der Kritik auch gewesen. Genau, vielleicht weil er irgendwie erst da in Quarantäne gegangen ist oder so, irgendwie sowas.
Irgendwas
aber war ja kein Leugner oder so.
Also nee, nee, aber ich krieg das auch nicht mehr zusammen, aber irgendwas war da, ja.
Ja, ja. Nee, aber wenn er so halt so eine Fotobomb macht bei so einem Besoffenen, der irgendwie am Kneipentisch einschläft oder so, oder irgendwie so ein Hochzeitspaar beim Joggen irgendwie ein Selfie mit dem macht und ja, so. Ja. Ist halt so, ist halt Tom Hanks so, also den muss man halt irgendwie mögen.
Everybody's Darling.
Everybody's klar. Darling, ja, ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ich bin halt auch irgendwie so mit ihm aufgewachsen, weißt du? Ich bin mit 10, 12 Jahren irgendwie habe ich Big gesehen und Co., weißt du? Und seitdem begleitet er mich irgendwie durch die komplette Filmgeschichte so auch.
Ja,
natürlich
immer
macht das Pacino und De Niro und so, die machen das auch, aber irgendwie geht mein Herz halt mehr auf, wenn ich Tom Hanks sehe.
Er ist vollkommen legitim.
Alright.
Das ist halt dein Lieblingsschauspieler.
Ja, genau. So, und erschwerend kommt noch dazu, dass Nothing in Common 2 Stunden geht, circa.
Oh, fuck.
Also der ist noch nicht mal irgendwie, wo du sagst, du hast 90 Minuten, sondern muss halt auch 120 Minuten da durchhalten. Und das dazu hat er einfach zu wenig Handlung, um das Ganze über 2 Stunden zu strecken. Mhm. Und hat 2 sehr krasse, klassische Filmstars natürlich im Cast hat, was natürlich ganz geil ist.
Hm.
Eva Marie Saint und Jackie Gleason. Ja, das ist Nothing in Common. Aus dem Jahr 1986 und ich würde zu den anderen Punkten kommen, die sehen auch nicht so rosig aus. IMDb ist bei einer 5,9, Metascore 62, Letterboxd 2,9. Also da gibt es wahrscheinlich Tom Hanks Filme, die besser abschneiden von den Zahlen. Wo würdest du mich denn raten, wenn du tippen müsstest?
Das ist echt nicht einfach, ne?
Nee.
Weil ja Tom Hanks da so der X-Faktor ist.
Das wäre eine Herausforderung für dich.
Ich hätte, also mein Bauch sagt ganz klar 6.
Ganz klar 6.
Ja.
Nee, dafür hat es nicht ganz gereicht. Ja, aber es war nah dran.
Okay, 5,5?
Richtig. Mhm. Die 5,5 ist es.
Ja. Ja, in dem Bereich hätte ich eben auch echt geschwankt. Aber dann hätte jetzt gedacht, dass Tom Hanks da noch den Ausschlag gibt.
Wie du immer so schon sagst an dieser Stelle, ich bilde mir ein, der ist da schon mit drin.
Kann sehr gut sein, ja, weil das klingt ja ansonsten echt nicht gut, was du so über den Film erzählst.
Der ist wirklich nicht doll, Alter. Der ist also maximal Durchschnitt und dann kommt er dir auch noch extrem lang vor mit den 2 Stunden und so. Also.
Und war der denn erfolgreich?
Der hat schon viele Probleme. Das? 32 Millionen hat er eingespielt, habe ich hier notiert. Also
die kann er ja nicht gekostet haben, oder?
Nee, ein bisschen wird er schon gemacht haben, aber jetzt nicht der Riesenhit. Und wer redet heutzutage noch über den Film?
Weißt nee, du? Eben. Was war das Erscheinungsjahr?
86.
War Big nicht auch 86?
In dem Dreh auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt nicht die Filmografie aufgerufen. Lustigerweise hatten wir in der Konstellation ja über Splash geredet, fällt mir gerade auf.
Ach ja.
Ja, auch ein Tom Hanks Frühwerk.
Ja.
Den fand ich auch am besten.
Splash war dann nach, ne?
Ich krieg das nicht so zusammen, was die 80er-Filme.
Ich finde das auch mit The Burbs war, glaube ich, auch noch irgendwie 88.
Ich weiß,
dass
Scott
so.
Und Hooch war, glaube ich, auch später. Ja, The Burbs war, glaube ich, auch später. Aber ich schau mal kurz rein, was die.
Dicht beieinander, also.
Was die Chronologie war, ja, ja. Der war ja schon sehr präsent.
Aber Big ist ja auch so ein Ding aus heutiger Sicht halt. Ich meine, oder dass die das damals überhaupt schon nicht fragwürdig gefunden haben, diese Nummer mit der Sexszene und, weißt du, also so.
Hm.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Naja, aber die Prämisse ist klar, ne? Er ist im als erwachsener Typ
genau,
im Körper.
Halt.
Nee, andersrum.
Aber das zerknattert.
Er hat One-Wish Willow als Jahrmarktfigur.
Er ist als Kind im Körper eines Erwachsenen, so rum. Und dann hat er halt einfach Sex oder sie hat halt Sex mit einem Kind.
Also tatsächlich waren seinen Seriencredits hier so The Love Boat und Taxi und so und Family Ties, war Splash die erste Langfilm-Hauptrolle, 84.
Ah, 84 war das. Ah, okay.
Bachelor Party war im gleichen Jahr. Siehst du, Money Pit ist, glaube ich,
Money Pit kenne ich
auch.
Money
aber, Pit ist geschenkt, ist noch zu teuer, den habe ich auch gesehen. Das ist schon 86, Nothing in Common 86. Schlappe Bullen beißen nicht, 87, Big kam 88, tatsächlich später.
Ah, okay.
The Burbs 89, Scott und Hooch 89 und dann kam die 90er.
Ja, ist klar.
Also das so die Chronologie.
Mhm.
Ja. Jo, alright. Ich schließe langsam die Lücken.
Sehr gut.
Und
Mo, wer ist denn dein Lieblingsschauspieler? Oder deine Frage. Lieblingsschauspielerin? Gibt's nicht.
Madonna.
Offenbar, sonst wäre das schneller gekommen.
Ja, nee, Madonna. Gibt's so nicht. Also es ist auch immer abhängig davon, was, also das Gesamtkonzept, nur weil jetzt einer mitspielt, würde ich jetzt nicht immer per se sagen, muss ich mir dann ansehen, wenn das dann trotzdem irgendwie ein Genre ist, das mich nicht kratzt, dann
ach,
lässt
echt?
Mich das
auch kalt. Ach echt, das gibt's bei dir nicht. Also es gibt nicht so diese eine Person, wo du sagst, egal was die macht, das gucke ich mir an.
Nö, okay. Nicht, also interessanterweise bei Filmen nicht, bei Musik ja, aber bei Filmen nicht.
Mhm. Bei Filmen nicht. Da interessiert dich mehr der Stoff und der Film und die Handlung an sich, jetzt nicht der Cast.
Ja, da, genau, da können auch, also so, nehmen wir mal, ich weiß, ihr habt jetzt über das Obsession geredet, ich weiß nicht, was ihr da geredet habt, aber wenn wir den mal nur sehen, Scheiße. Da spielen nur Leute mit, die ich nicht kenne und den fand ich trotzdem super und was auch immer die dann jetzt in Zukunft machen, werde ich sicherlich mal reingucken, aber so klar liebe ich De Niro und klar liebe ich Pacino, aber De Niro macht so viel Scheiße am Rande, das ist ja nicht auszuhalten, das kann mir ja nicht alles ansehen.
Mhm.
Und
Pacino macht also da langsam auch so mit, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also Pacino macht da langsam auch mit.
Ja.
Der hat in den letzten Jahren schon auch wahnsinnig viel Schrott gedreht.
Aber ich bin auf einen Pacino-Film gekommen, den ich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, weil das so ein HBO-Film ist. Weil ich habe ja bei wie heißt er denn? Hier, Sunset Limited, den wir ja in unserer Voting-Episode haben, den du gepickt hast.
Ja, auch ein Fernsehfilm, ja.
Das war ein HBO-Fernsehfilm und die haben vorher so eine Montage gemacht aus HBO-Filmen und haben da so 10 Filme ineinander geschnitten, so mit Paul Giamatti und Kevin Bacon und so. Und da war ein Film, wo Al Pacino so einen alternden Anwalt gespielt hat und den habe ich mir rausgeschrieben tatsächlich.
Ach,
ich
ja?
dachte so, noch nichts gehört von bisher.
Ah, doch, ich weiß genau.
Ah, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, klar.
HBO-Fernsehfilme und ja, ja. so. Dachte ich so, okay, interessant.
HBO also hat immer geil krasse los. Sachen. So, ich will ja auch diese eine Miniseries noch unbedingt sehen.
Mhm.
Also da gibt's viel, ja.
Da waren krasse Leute dabei, auf jeden Fall bei der Montage, so James Woods und keine Ahnung.
Ist auch aus den 90ern, ne? Sieht
super interessant aus. Ja, ja, obwohl auf alt gemacht ist. Aber könnte sein. Also Pacino ist schon, der sieht schon richtig gealtert aus in dem Film.
Ach so, ja?
Ja.
Das ist vielleicht doch was anderes. Okay, naja, werden wir dann hören, genau. Wenn du drüber sprichst.
Richtig, driften wir
okay.
ab.
Okay, Mo hat keine Lieblingsschauspieler, aber du würdest dir alles mit Tom Hanks angucken, oder?
Also grundsätzlich ist er auf jeden Fall ein Faktor, dass ich sage, gucke ich mir an. Aber er hat ja auch so ein paar Filme, wo er einfach nur so irgendwie kurz mal ins Bild kommt oder so, das ist jetzt, also so weit geht die Liebe nicht, wie du bei Will Ferrell, dass mir jetzt diesen Film angucke, deswegen. Schauen, das geht schon eigentlich primär um seine größeren Rollen oder so jetzt. Wenn ich Kurt Russells Filmografie durchforsten würde, jetzt so seine Rolle in Forrest Gump, wo er im Spiegel, weißt du, als Elvis kurz zu sehen ist, würde ich jetzt nicht zu seiner Filmografie zählen. So dafür müsste ich jetzt nicht Forrest Gump gucken, um jetzt Kurt Russell-Fan zu sein. Aber
also wenn ich mir das angucke, wenn wir mal so andersrum rangehen, von welchem Schauspieler habe ich am meisten gesehen,
ja.
Dann wäre das wahrscheinlich Tom Cruise.
Tom Cruise, okay.
Ja.
Da bin ich auch. Da
und
ich
hat
auch
einfach
mit.
Schon eine gute Auswahl und ich finde auch ein paar von den Filmen, die andere nicht so gut finden, von ihm durchaus gut. Also insofern so.
Ja, das würde ich super interessant finden, wenn du bei Letterboxd natürlich, du kannst die Prozente aufrufen der Filme, die halt geschwärzt sind. Aber das Problem ist, da sind auch die ganzen Making-ofs bei, weißt du, und irgendwelche Dokus zu Filmen,
und Filme,
wo die halt auch auftauchen,
so.
Filme, die kommen und so. Und das verfälscht die Sache komplett. Deswegen mache ich das immer manuell, dass ich bei IMDb halt irgendwie so ein bisschen mal durchgucke. Wie viele Filme fehlen denn von denen, die jetzt wirklich Filme sind?
Mhm.
Und nicht jetzt so ein Making-of zu Collateral oder so, weißt du, was jetzt als Tom Cruise-Credit zählt. So, das ist ja voll der Schwachsinn.
Ja, total.
Mhm.
Ja, aber stimmt. Ein anderer Tom, von dem ich sehr viel gesehen habe.
Mhm.
Ja.
Ja. Aber du bist dann schon so bei Regisseuren und so, bist du dann schon so, dass du sagst, ja, okay, der dreht neuen Film, bin interessiert.
Da gibt's ja viele, also jetzt gerade so in unserer Bubble, wer guckt sich nicht alles von Christopher Nolan
von
an?
Nolan,
weißt du?
Ja,
also es gibt
automatisch.
Ja da, oder eben Ari Aster und Eggers und Co.
Also, ja, das stimmt.
Ja.
Oder die Wayans Brothers. Drehen neuen Film, was man gesehen haben, Alter. Ja. Cool.
Alright. Ja, schön, dass wir das nochmal jetzt in dieser Dreierkonstellation geschafft haben.
Ja, sehr geil. Das
cool, dass du dich da nochmal für bereit erklärt hast, trotz hier technischer Schwierigkeiten.
Danke, Mo, fürs wiederholte
Kein Problem,
Auftauchen.
Immer wieder gerne.
Ja.
Sehr cool. Ja, damit haben wir unsere.
Vielleicht schaffen wir es ja auch mal komplett ohne Probleme.
Ja, mal gucken. Ich habe so langsam wirklich das Gefühl, dass es an dir liegt.
Ja,
weil ich
das habe ich schon gehört.
Nie
aber
so technische Probleme, ey. Ich weiß nicht, was hier los ist.
Es liegt nicht an uns, es liegt an dir, Mo.
Ja, wir müssen die Beziehung beenden.
Ja. It's not you.
Ich kann aber auch sagen, wir haben auch schon sehr, sehr viele Folgen aufgenommen und hatten nie Kummer. Wir machen es halt komplett anders. Also insofern, vielleicht testen wir das beim nächsten Mal einfach mal.
Ja,
willst du etwas sagen?
Schicke ich euch eine Einladung und dann machen wir es bei uns im Sprachchat.
Willst du damit sagen, dass Sachsen technisch auf einem anderen Niveau sind als der Schweizer?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir sind ja so weit verstreut. Der eine sitzt in Lingen, der andere die anderen beiden in Leipzig und ich hier nahe Lüneburg. Ja. Also das ist.
Du, ich weiß auch nicht. Vielleicht eben hat Internet heute auch andere Ideen gehabt. Eigentlich ist die Verbindung hier super.
Ja.
Aber Alter, it's not me, it's you. Doch, genau, it's not me, it's you, hast du gesagt, ne? Das hatte
die umgedreht.
Ey, als ich mir gestern beim Bäcker ein Brot geholt habe, Alter, hatte die an der Theke, hatte original das auf ihrem Shirt stehen.
Ach, echt, ja.
Schön. Ich hab gedacht, ey, was ist das für eine Message? Ja, nein, liegt natürlich nicht an Mo. So weit wollen wir nicht gehen.
Nee, aber wir wollen nicht unsere Gäste schämen, das wäre das erste Mal.
Nein. Genau,
sonst das komme ich nie wieder.
Das erste Mal. Ja, nee, wir werden uns natürlich bald wieder bei dir melden.
Die Leute werden sich auch gefreut haben, dass Lee am Start war, wieder an einem Dienstag.
Ja, war auch sehr spaßig. Ja.
Sehr, sehr cool.
Kleines Bonbon.
Ein Bonbon.
Aber was für ein Bonbon. Ja, also hat doch was Gutes, dass die Folge in der Mülltonne gelandet ist.
Na, wir hätten auch eine neue aufnehmen können. Dann wär's auch, dann hätten wir vielleicht zwei gehabt. Ja.
Ja. Easy. Hoffen wir mal, dass hier raus eine Episode entsteht. Wäre auch was.
Haben wir auch so wieder hingekriegt und zumindest haben wir einen Film korrigiert, den wir dann doppelt rezensiert hätten.
Mit
The Christophers.
Pflegt ja eure Liste, ich habe doch nichts anderes.
Ja, ich werde das machen.
Das musst du im Singular formulieren, weil das ist tatsächlich ausschließlich der Aufgabenbereich von Guests.
Wow, wirklich. Public Shaming, ja.
Natürlich.
Okay.
Wir können ja nicht nur unsere Gäste shamen. Wir müssen doch auch selber dazu beitragen, hallo? Ja.
Was für ein Abschluss.
Lass es so stehen und gehe sanft ins Outro.
Ich würde auch sagen.
Sehr gut.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.